Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur 73. Sitzung des Ausschusses für Inneres und Heimat. Mein Name ist Katrin Göring-Eckardt. Ich bin die heute amtierende Vorsitzende des Ausschusses für Inneres und Heimat und werde die Anhörung der Sachverständigen leiten, worauf ich mich sehr freue. Ihnen, liebe Sachverständige, danke ich sehr, dass Sie unserer Einladung nachgekommen sind, Ihre Expertise zur Verfügung stellen und auch schon mit sehr ausführlichen schriftlichen Stellungnahmen zur Vorbereitung gedient haben. Ich begrüße daher zunächst die von den Fraktionen benannten und hier anwesenden Sachverständigen, Herr Prof. Dr. Hartmut Aden, Herrn Uli Grötsch, Herrn Prof. Ulrich Kelber als Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herrn Dr. Dieter Roman, Herrn Andreas Roskopf und Herrn Dr. Felix Ruppert, Frau Uta Schöneberg und Herrn Heiko Teggerts. Videokonferenzmäßig zugeschaltet sind uns Herr Prof. Dr. Dr. Markus Thiel und Frau Lea Vogt. Ebenfalls zuschalten wollten sich, haben das aber, glaube ich, soweit ich sehe, noch nicht getan, die Kolleginnen Mechthilde Wittmann und Dr. Silke Launert. Das können die aber noch jederzeit tun. Begrüßen darf ich für die Bundesregierung Mahmut Özdemir und ich denke, dass Rita Schwarz-Lösütter auch noch kommen wird aus dem Bundesministerium für Inneres und Heimat. Gleichzeitig ist es so, dass wir live sind im Parlamentsfernsehen und auch alles ab morgen auf der Homepage zur Verfügung gestellt wird. Ich hatte schon gesagt, wir hatten schriftliche Stellungnahmen erbeten. Für die eingegangenen bedanken wir uns sehr. Ich gehe davon aus, dass Ihr Einverständnis vorliegt, dass wir diese Stellungnahmen auch später in das Protokoll aufnehmen. Mithin sind sie dann Teil der Gesamtdrucksache. Von der heutigen Anhörung wird es ein Wortprotokoll geben. Das wird Ihnen dann zur Korrektur übersandt. Das sage ich jetzt an die Sachverständigen. Dann können Sie gegebenenfalls, wenn irgendwelche Dinge unverständlich sind, eine Zahl falsch ist oder sowas, das noch verändern. Aber Sie kriegen da eine genaue Anleitung, was zu tun ist. Es geht nicht darum, dass Sie dann Ihr komplettes Statement umschreiben, sondern nur manchmal ist ja was nicht ganz klar herausgekommen. Wir haben Zeit bis 13.30 Uhr und es beginnt damit, dass ich die Sachverständigen um einen einleitenden Vortrag bitte, der nicht länger als 3 Minuten sein soll. Ich bitte Sie sehr, dieses Zeitfenster einzuhalten. Wir kennen Ihre schriftlichen Stellungnahmen. Sie werden sicherlich nachher auch noch von den Kolleginnen und Kollegen des Bundestages befragt werden. Und wir werden nach den Eingangsstatements orientiert an Fraktionsrunden mit der Befragung der Sachverständigen beginnen. Ich bitte darum, dass die FragestellerInnen diejenigen Sachverständigen ausdrücklich benennen, an die sie die Frage richten wollen. Und zu den Frageregeln gilt, in der ersten Fraktionsrunde kann jeder Fragesteller entweder 2 Fragen an eine Person oder eine Frage an je zwei Personen stellen. Dafür gelten 2 Minuten Zeitbegrenzung und die Auskunftsperson antwortet jeweils auf die Frage unmittelbar und hat dann auch 2 Minuten Zeit. Das müssen auch die Regierungsmitglieder in der Regierungsbefragung schaffen. Deswegen denke ich, dass, und die kriegen das auch mal so und mal so gut hin. Aber ich bin sicher, dass sie das wunderbar schaffen werden. Wenn Sie damit einverstanden sind, dann verfahren wir so. Herzlichen Dank dafür. Und ich bitte Herrn Prof. Dr. Aden, dem Alphabet entsprechend, um seine Eingangsstellungnahme.
Ja, Frau Herzlich Vorsitzende, willkommen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Einladung und die Gelegenheit, zu diesem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Ich verweise zunächst auf meine schriftliche Stellungnahme und möchte vorab als Fazit Ihnen mitgeben, dass der Entwurf auf den ersten Blick viele wirklich gute Ansätze enthält, aber im Detail dann doch recht mangelhaft ausgefallen ist. Ich kann hier natürlich nicht alle Aspekte dieses sehr umfangreichen Gesetzentwurfs behandeln, beschränke mich auf einige wenige Punkte und fange mal an mit den Befragungen und Personenkontrollen. In der Forschung gibt es ja seit langem Konzepte dafür, wie man Kontrollquittungen ausgestalten kann. Das ist sehr erfreulich, dass diese Kontrollquittungen jetzt auch in das Gesetz Einzug halten. Allerdings sind sie systematisch hier an der falschen Stelle angeordnet, weil sie nämlich in den Paragraphen 26 gehört hätten und nicht in den Paragraphen 23, also in den Paragraphen zu Personenkontrollen. So ist der Anwendungsbereich sehr gering Und da ist es wenig sinnvoll, zumal das gerade auch noch die Vorschrift ist, der bisherige Paragraph 22 Absatz 1a des Bundespolizeigesetzes, der ohnehin immer wieder für sehr große Problematiken im Hinblick auf diskriminierende Praktiken gesorgt hat. Da müsste man also noch mal deutlich ran und sehr viel stärker auch das Ganze reduzieren, was die anlasslosen Personenkontrollen angeht. Mein zweiter Punkt, zu dem ich mich kurz äußern möchte, sind die Bodycams. Da adressiert der Gesetzentwurf sehr stark diejenigen, die von der Maßnahme betroffen sind, als die möglichen Gefährder für die Polizeibeamtinnen. Wenn wir uns die internationalen Diskussionen anschauen, ist ja die umgekehrte Perspektive auch sehr stark im Blick. Das heißt, da müsste man sich diese Vorschrift noch mal genau anschauen und sie auch im internationalen Kontext noch mal neu framen. Das heißt zum Beispiel auch, dass BürgerInnen auch ein Recht haben sollten, dass die Kameras eingeschaltet werden und dass wir auch diese leidige Problematik mit dem Fotografieren und Filmen von Polizeieinsätzen bei dieser Gelegenheit in den einschlägigen Vorschriften auch klarstellen, damit es da keine weiteren Missverständnisse gibt. Es gibt eine neue Vorschrift zu Drohnen, die scheint mir noch ziemlich unausgegoren. Da würde ich Ihnen also empfehlen, noch mal genauer drauf zu schauen, insbesondere auch im Hinblick auf Gefahren, die entstehen können, wenn dann zum Beispiel eine Drohne herunterfällt. Da können ja für Unbeteiligte doch erhebliche Gefahren entstehen. Das ist alles gar nicht adressiert in dieser Vorschrift. Ich meine, da müsste man sehr viel stärker ran. Ja, und die Kennzeichnungspflicht, mein letzter Punkt, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl, die hier möglich ist in den 2,5 Minuten bisher. Die Kennzeichnungspflicht, das ist eigentlich eine gute Idee. Das hat sich auf der Landesebene inzwischen auch bewährt. In den meisten Bundesländern gibt es die ja schon seit 10 Jahren und mehr. Nun gibt es dort in dem Paragraphen 93 Absatz 2 Satz 3 eine etwas merkwürdige Ausnahmeklausel, die meines Erachtens mehr Probleme schafft, als sie löst. Da würde ich Ihnen empfehlen, die zu streichen. Mein Fazit also zu diesem, aber auch zu anderen Punkten, zu denen ich jetzt nicht sagen kann, dass der Entwurf interessante Ansätze enthält, aber in der Ausführung dann doch recht mangelhaft ist. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Grütsch. Wir sind sehr gespannt, wie das jetzt geht von der Seite.
Ja, ich auch. Aber gefällt mir die Perspektive, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Vielen Dank für die Gelegenheit, heute zum Gesetzentwurf zur Neustrukturierung des Bundespolizeigesetzes Stellung nehmen zu können. Ich habe darauf bereits in meiner schriftlichen Stellungnahme hingewiesen. Es ist ein wirklich gutes Signal an die Beschäftigten der Bundespolizei und an die Öffentlichkeit, dass ein Gesetz, das in wesentlichen Teilen aus dem Jahre 1994 stammt, nun den Gegebenheiten des Jahres 2024 und darüber hinaus angepasst wird. Ich habe mich in meiner schriftlichen Stellungnahme im Wesentlichen auf die Bereiche konzentriert, die meinen gesetzlichen Auftrag als Polizeibeauftragter des Bundes beim Deutschen Bundestag betreffen und möchte in der mir zur Verfügung stehenden Zeit in aller gebotenen Knappheit auf diese Punkte eingehen. Zum Ersten, auch wenn Racial Profiling anhand der in meiner Stellungnahme bezeichneten Normen ohnehin schon verboten ist, so halte ich es für ein wichtiges Signal des Gesetzgebers, dass die in § 23 Absatz 2 getroffene diesbezügliche Klarstellung Eingang ins Gesetz gefunden hat. Racial Profiling ist eines der Themen, das wie kaum ein anderes geeignet ist, das Ansehen nicht nur, aber auch der Bundespolizei in der Öffentlichkeit zu beschädigen. Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die öffentliche Debatte im Sommer 2020, die letztendlich ihren Niederschlag in der Megabo-Studie gefunden hat. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, dass sich die Regelungen bzw. die Formulierungen im § 23 Absatz 2 keineswegs als den viel besungenen Generalverdacht sehe, sondern vielmehr als eine Klarstellung, wenn Sie so wollen, eine Erwartungshaltung des Gesetzgebers an die Beschäftigten der Bundespolizei. Zweitens, weiterhin finde ich es gut, dass mit den Regelungen des § 23 Absatz 2 die Debatte über sogenannte Kontrollquittungen aufgegriffen und ihr anhand der Regelungen auch abgeholfen wird. Hierbei ist es mir wichtig zu sagen, dass es mit Blick auf die Ausstellung der Kontrollquittungen wichtig sein wird, die in den Ausführungsbestimmungen zum Gesetz so zu gestalten, dass diese dann womöglich den Schlusspunkt einer Kontrolle setzen, aber nicht zum wesentlichen Inhalt einer solchen Maßnahme werden. Oder kurz, es muss für die kontrollierenden BeamtInnen unkompliziert handhabbar und trotzdem geeignet sein, um den Zweck der Regelung zu erfüllen. Drittens, Weiterhin bin ich in meiner Stellungnahme auf die Möglichkeit zur Überwachung von Gewahrsamsräumen eingegangen, auch ein immer wieder diskutiertes Thema mit Blick auf die Rechtmäßigkeit des Handelns von Polizeibeamtinnen. Ich bin der Ansicht, dass die Möglichkeit zur Überwachung von Gewahrsamsräumen ebenso mehr Rechtssicherheit schaffen wird, wie das vergleichbar etwa bei der Einführung der Bodycams der Fall war. Viertens, abschließend, die Unterbringungssituation von Beschäftigten der Bundespolizei, nicht zuletzt an Bahnhöfen, war in den letzten Jahren immer wieder aufs neue Gegenstand der Debatte. Es ist deshalb gut, dass die Regelung in § 96 Absatz 2 so im Gesetz enthalten ist. Ich darf sagen, ich blicke bereits heute gespannt auf die Evaluierung des Gesetzes und freue mich auf den Austausch mit Ihnen. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Grötsch, Herr Professor Kälber. Der kennt das schon länger mit dem Seiten.
Das stimmt. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Da ich ja immer kritisch anmerke, wenn wir nicht vorschriftsgemäß eingebunden wurden in den Gesetzgebungsprozess, hier die Positivaussage. Wir sind frühzeitig und umfangreich eingebunden worden. Unsere schriftliche Stellungnahme enthält die Punkte, wo man trotzdem auf uns nicht gehört hat, trotz der formal richtigen Einbeziehung. Es ist wichtig, in der Tat nach 30 Jahren weiterzuentwickeln. Die Einführung regelmäßiger Pflichtkontrollen begrüße ich, auch die Einführung von Anordnungsbefugnissen, wie sie ja die JI-Richtlinie europarechtlich zwingend vorschreibt. Es sind natürlich Hürden eingebaut worden, die europarechtlich nicht vorgesehen sind, zum Beispiel zwingende vorangehende Beanstandung, eine zusätzliche Erheblichkeitsschwelle und die fehlende Möglichkeit der Anordnung einer Datenlöschung, obwohl das gerade der Punkt ist, mit dem entsprechende Datenschutzverstöße beseitigt werden können. Dass die Errichtungsanordnung gestrichen wird, halten wir für schwierig. Sie war ein Instrument, eine frühzeitige Beteiligung meiner Behörde sicherzustellen. Die Pflicht zur Kennzeichnung von Daten, ohne die dann eine Weiterverarbeitung nicht möglich ist, begrüßen wir. Dass dies pauschal für die Altdatenbestände nicht gelten soll, und zwar dauerhaft, halten wir wiederum für falsch. Natürlich braucht man eine Erleichterung bei dem Aufwand, aber man sollte hierfür eine Frist setzen. Es kommen diverse neue Datenverarbeitungsbefugnisse hinzu, obwohl die Überwachungsgesamtrechnung noch nicht durchgeführt wurde. Das halten wir nach wie vor für schwierig. Auch die recht umfangreiche Möglichkeit des Ausweitung des Einsatzes sogenannter Bodycams an nicht öffentlichen Orten, beim Einsatz von Vertrauenspersonen und verdeckten Ermittlern auch die zeitgleiche Tätigkeit zwischen Nachrichtendienst und Bundespolizei als V-Person. Das ist aus unserer Sicht nicht vereinbar mit dem informationellen Trennungsprinzip. Die Regelung zu Prüffällen, die lange gespeichert werden können, ist fast eine Art Vorratsdatenspeicherung. Und die Ausweitung der Fluggastdatenübermittlung geht weit über das auch aus der API-Richtlinie von 2004 hinaus. Letzter Punkt, um die Zeit einzuhalten. Die grundsätzliche Sicherheitsüberprüfung für alle Personen, die für die Bundespolizei tätig werden sollen, schießt über das Ziel hinaus. Die Beschränkung auf die Bereiche, wo tatsächlich sicherheitsempfindliche Tätigkeiten ausgeübt werden sollen, schont die Ressourcen der Sicherheitsüberprüfung, in denen ja durchaus nicht auf Arbeit gewartet wird, und verhindert auch Mehrfachüberprüfungen. Auch hier würden wir eine Anpassung Ihnen vorschlagen.
Herzlichen Dank auch dafür, dass Sie uns den Unterschied zwischen der Politik des G- und des Erhörtwerdens auf diese Art und Weise sehr deutlich gemacht haben. Herr Dr. Roman, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Vorsitzende, auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen in der Bundespolizei, um der Gefahr einer Sistierung durch die Polizei des Deutschen Bundestages zu entgehen, konzentriere ich mich jetzt auf drei Verbesserungsvorschläge. Erstens, seit dem staatlichen hybriden Angriff auf den Reichstag 2015, weitere folgten, warten die Bundessicherheitsbehörden seit 9 Jahren auf adäquate Cyberabwehrbefugnisse. Für eine Zuständigkeitserweiterung auf andere Bundessicherheitsbehörden ist aber wegen der dort damit verbundenen Aufgabenerweiterung eine Grundgesetzänderung erforderlich. Das ist bei der Bundespolizei nicht der Fall. Die Bundespolizei hat diese gefahrenabwehrrechtlichen Zuständigkeiten in ihren Aufgaben bereits. Für die Bundespolizei müssten nur noch die einfach gesetzlichen Befugnisse an die hybride Bedrohungslage angepasst werden. Das ist bereits seit 9 Jahren Konsens. Die Bundespolizei wäre sofort rechtlich in der Lage, in ihren Aufgabenbereichen die kritische Infrastruktur, Bahn, Grenze, Luft, See oder die der Bundesbank, des Bundesverfassungsgerichtes und anderer Bundesorganen gegen hybride Bedrohungen effektiv zu schützen. Bitte fragen Sie sich selbst, ob in dieser Legislaturperiode noch die notwendige Zweidrittelmehrheit für eine Verfassungsänderung wahrscheinlich ist. Dann doch lieber der uniformierte Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Für weiteres Zuwarten ist meines Erachtens die Lage zu ernst. Zweitens, in Deutschland haben wir mit Stand heute 234 vollziehbar ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige, davon 46.000 ohne Duldung. Eben diese Personen greifen wir im Rahmen unserer täglichen Aufgabenwahrnehmung auf, vornehmlich im Bahnhofsmilieu, insbesondere zur Nacht- und der Wochenendzeit in Großstädten. Sofern dies jedoch außerhalb der üblichen Geschäftszeiten der zuständigen 600 Ausländerbehörden geschieht, 9-to-5, kann die insoweit befugnislose Bundespolizei lediglich eine Anlaufbescheinigung ausstellen. Bitte gehen Sie zur nächstgelegenen Ausländerbehörde und halten Sie sich bitte an die Geschäftszeiten. Im Ergebnis können sich diese Personen natürlich behördlich den Prozessen entziehen und zum Beispiel bei dem Abflugtag nicht mehr unauffindbar sein. Daher ist es geboten, uns eine solche Befugnis einzuräumen. Damit geht es mir wieder nicht um die Übertragung einer neuen Aufgabe. Die Ausländerbehörden bleiben selbstverständlich zuständig. Hier geht es nur um einen Quick Freeze der Situation. Und hier ist die Person auch noch da, damit vollziehbar Ausreisepflichtiger mit richterlichem Beschluss sistiert werden können und die zuständige Landesbehörde ihre Entscheidungen treffen kann, wenn sie wieder erreichbar und entscheidungsfähig ist. Und wir können dem Richter auch sagen, ob wir innerhalb von 6 Monaten die Passersatzpapiere bekommen. Im Negativbeispiel Anis Amri war das nicht der Fall. Und wir haben 45.000 vollziehbar ausreisepflichtige Drittstaatsangehörige, die nur deshalb geduldet sind, weil wir keine Passersatzpapiere für sie haben. Zu guter Letzt, um die Zeit einzuhalten, erinnere ich noch, das ist aber auch in der Stellungnahme von mir drin, die gekorene Zuständigkeit, die in der letzten Legislaturperiode im Strafverfolgungsbereich konsentiert war. Das gibt uns die Möglichkeiten, bei Schleusungen, insbesondere milieubedingte Begleitdelikte, auch im Clan-Bereich und bis zur Rückführung selbst zu übernehmen. Herren des Verfahrens bleibt das Land durch seine Staatsanwaltschaft. Das BKA kennt die Befugnis schon seit Jahren im Gesetz. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Roman. Jetzt gebe ich das Wort an Herrn Roskopf.
Ja, danke schön. Zunächst herzlichen Dank im Namen der Gewerkschaft der Polizei, hier in der Anhörung ein Statement abgeben zu dürfen. Die Gewerkschaft der Polizei begrüßt grundsätzlich die Anpassung und Neustrukturierung des Bundespolizeigesetzes, welches überwiegend noch aus dem Jahre 1994 stammt. Es stellt einen Ansatz eines richtigen Schrittes für die Bundespolizei zu einer modernen und auf Höhe der Zeit befindlichen Polizeibehörde. Der vorliegende Gesetzentwurf allerdings mit seinen Erweiterungen ist erstmal zu begrüßen, bleibt aber in nicht wenigen Teilen hinter den Erwartungen der Gewerkschaft der Polizei. Die Erweiterungen bilden in nicht allen Bereichen die Möglichkeiten ab, welche aus unserer Sicht in der heutigen Zeit, dem heutigen Gefahrenbild, dem aufwachsenden Terrorismus notwendig wären. Hier sprechen wir gerade die Erweiterung der Zuständigkeit nach § 2 Grenzschutz an. Erfreulicherweise wurde hier bei der seewärtigen Zuständigkeitsbegrenzung eine Erweiterung auf 80 Kilometer aufgenommen. Allerdings wurde an den Landgrenzen die Zuständigkeitstiefe von 30 Kilometern beibehalten und nicht, wie in der heutigen Zeit dringend notwendig, auf 50 Kilometer erweitert. Eingefügte Neuerungen bleiben hinter dem erwarteten Möglichen zurück. Andere erwartete Befugnisnormen, gerade im Bereich der Hinzunahme von modernen technischen Möglichkeiten, bleiben gänzlich unberücksichtigt. Gerade Bereiche wie KI-gestützte Gesichtserkennungssoftware, Online-Durchsuchung, Quellen, Telekommunikationsüberwachung sind hier zu nennen. Hinzunahme von weiteren Neuerungen im Gesetzentwurf, wie zum Beispiel die Kennzeichnungspflicht, Kontrollquittungen, lassen das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen gegenüber dem Gesetzgeber schwinden und erwecken den Eindruck, als ob fälschlicherweise in gewissen Bereichen der Bundespolizei von strukturellen Problemen gesprochen werden kann. Vieles ist im vorliegenden Entwurf sinnvoll. Aber ein modernes Polizeigesetz muss der Behörde Befugnisnormen geben, welche dazu befähigen, auf Augenhöhe rechtssicher arbeiten zu können. Dies wird mit dem vorliegenden Gesetzentwurf aus Sicht der Gewerkschaft der Polizei nur sehr bedingt erreicht. Es darf jetzt die Chance nicht vergeben werden, ein neues Bundespolizeigesetz auf den Weg zu bringen, welches der heutigen Zeit entspricht und vor allem auf Zukunft ausgerichtet ist. Vielen Dank.
Herzlichen Dank Ihnen und ich gebe das Wort an Herrn Dr. Ruppert.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Und ich möchte gerne beginnen mit der Zielsetzung des Entwurfs selbst. Denn der Entwurf selbst hat ja das Ziel, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen, notwendige Befugnisse vor allem im Bereich der Gefahrenabwehr zu ergänzen und dabei auch die Bedeutung von Bürgernähe und Transparenz zu unterstreichen und zu stärken, was insgesamt nur zum Teil gelingt. Denn im Rahmen der Ergänzung notwendiger Befugnisse wird tatsächlich zum Teil die Frage nach der Notwendigkeit bzw. Erforderlichkeit der Befugnisnormen gestellt, weshalb auf die Quellen-TKÜ und auch die Online-Durchsuchung verzichtet wird. Denn nicht alles, was möglich ist, ist auch unbedingt erforderlich. Transparenz und Bürgernähe stärkt der Entwurf auch hinsichtlich der Kennzeichnungspflicht der Beamtinnen und der Beamten, der vorgesehenen Sicherheitsüberprüfung und im Hinblick auf die sogenannten Kontrollquittungen. Doch bei einem näheren Blick auf das Gesetz selbst zeigt sich, dass die Gesamtziele in der Zusammenschau eher verfehlt werden. Ein Stichwort Transparenz und Bürgernähe. Es ist zwar vordergründig transparent, die Gefahrenbegriffe in 15 Absatz 2 zu definieren. Das ist aber nur dann wirklich transparent, wenn die Definitionen auch bestimmt sind, was insbesondere im Rahmen der erheblichen Gefahr nicht der Fall ist, weil schon die Aufzählung der bedeutsamen Rechtsgüter offen angelegt ist oder auch der Hinweis auf andere strafrechtlich geschützte Güter sehr offen ist und hier keine greifbaren Kriterien geliefert werden. Besonders bedenklich ist aber, dass im Rahmen des Entwurfs und einzelner Normen zum Teil auf die drohende Gefahr hingewiesen wird, das ganz offen getan wird, an anderen Stellen aber implizit auf die Kriterien der drohenden Gefahr abgestellt wird. Wenn ich also einerseits die drohende Gefahr offen angebe, aber andererseits die Kriterien heranziehe, wirkt das in der Zusammenschau eher wie der Versuch, unter dem Vorspiegeln von Transparenz doch die drohende Gefahr zu implementieren. Und was damit dann ebenfalls verfehlt wird, ist wirklich die Frage nach der Notwendigkeit der Befugnisse zu stellen und auch das andere Ziel des Gesetzesentwurfs, namentlich die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts umzusetzen. Denn um Gefahrenabwehr geht es soweit im Gefahrenvorfeld nicht mehr zwingend. Und auch an zwei weiteren Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts schlittern wir dann vorbei. Das ist erstens die Wahrung des sonderpolizeilichen Status der Bundespolizei und zweitens auch das Erfordernis einer konkreten Gefahr. Und dies bringt uns auch zurück zum Gefahrenbegriff der drohenden Gefahr oder zu dieser Begrifflichkeit, die hier zumindest implizit immer wieder auftaucht. Das ist ein Begriff, der sich auch im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz befindet, bezüglich dessen auch Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht anhängig sind und bezüglich dessen das Bundesverfassungsgericht auch schon Stellungnahmen angefordert hat. Das heißt, wenn die zahlreichen neuen Befugnisnormen sich auf diesen Begriff berufen, schaffen sie eins. Sie schaffen erweiterte Befugnisse, sie schaffen sehr viele Möglichkeiten, aber sie sorgen mit Sicherheit auch dafür, dass man in einigen Monaten wieder darüber diskutieren muss, wie das Bundespolizeigesetz weiterzuentwickeln ist, nämlich dann, wenn das Bundesverfassungsgericht über diesen Begriff entschieden hat. Deswegen sollte hier nachgebessert werden. Vielen Dank.
Frau Schöneberg, Sie durchbrechen die Reihe der Sachverständigen und haben jetzt.
Das tue ich sehr gerne. Dankeschön. Ja, der vorliegende Gesetzentwurf vermeidet wesentliche Streitpunkte des Bundespolizeigesetzänderungsgesetzes aus der letzten Legislaturperiode, der ja letztlich im Bundesrat gescheitert ist. Dazu gehörte damals auch die Ausweitung der Strafverfolgungskompetenzen. Entsprechende Forderungen werden ja immer mit der größeren Sachnähe begründet. Wenn die Bundespolizei schon diese Aufgaben hat und Gefahren abwehrt, dann soll sie auch mehr in die Strafverfolgung einsteigen. Das Argument der Sachnähe lässt sich aber natürlich in jedem Ermittlungsverfahren auch zu den Kernaufgaben der Landespolizeien hervorbringen. Aus meiner Sicht ist es richtig, hier zunächst mal eine weitere Erosion von landespolizeilichen Zuständigkeiten zu vermeiden. Das gilt ganz besonders für die Idee der gekorenen Zuständigkeit. Bundespolizei ermittelt Kraft Einzelanweisung der Staatsanwaltschaft. Aus meiner Sicht nicht vergleichbar mit der entsprechenden Regelung für das Bundeskriminalamt, weil die Bundespolizei nun mal eine große Präsenz in der Fläche hat. Und ich vermute, dass die Auswirkungen einer solchen Möglichkeit ganz anders wären und dann doch die Gefahr eines Flickenteppichs besteht, was die Strafverfolgungszuständigkeiten angeht. Die Erweiterung und der Befugnisse und die neuen Befugnisse für die Bundespolizei sind. Ja, Entschuldigung, ja. Die neuen Befugnisse, die die Bundespolizei mit dem aktuellen Gesetzentwurf bekommt, halte ich für richtig und sinnvoll, damit sie ihre Aufgaben im Jahr 2024 folgende auch vernünftig erfüllen kann. Bei den offenen Befugnissen, die neu sind, Meldeauflage und Aufenthaltsverbot, besteht allerdings in besonderer Weise die Gefahr einer Überschneidung mit Maßnahmen der Landespolizei. Die Bundespolizei wird hier wahrscheinlich häufig tätig werden als Bahn- oder Grenzpolizei und aber dort nur einen kleinen Ausschnitt einer größeren von der Landespolizei zu bewältigenden Gesamtlage bearbeiten. Hier wird man darauf achten müssen, dass das alles sinnvoll abgestimmt wird. Und es wird sicherlich auch so sein, dass in vielen Fällen am Ende ein Aufenthaltsverbot oder eine Meldeauflage besser durch die örtlich zuständige Landespolizeidienststelle zu erteilen ist oder auch durch die Ordnungsbehörde vor Ort, also gar nicht als polizeiliche Maßnahme. Als letzten Punkt möchte ich zu dem Diskriminierungsverbot, was jetzt im Zusammenhang mit der Schleierfahndung ausdrücklich geregelt wird, noch anmerken. Aus meiner Sicht wird dann hier nur der halbe Weg gegangen, weil zwar verboten wird, was sich natürlich ohnehin aus dem Grundgesetz ergibt, ohne sachlichen Grund nach den Kriterien des Artikel 3 Absatz 3 zu unterscheiden. Aber das Problem der erhöhten Betroffenheit von Personen, die solche Merkmale erfüllen, die einfach mit höherer Wahrscheinlichkeit von im Einzelfall gerechtfertigten Maßnahmen der Bundespolizei betroffen werden können, wird hier nicht adressiert. Aus meiner Sicht sollte sowas ausdrücklich als Abwägungselement noch mit erwähnt werden, damit in jedem Einzelfall darüber nachgedacht wird, ob man hier für Personen dann doch eine erhöhte Belastung produziert. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Teckers.
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, verehrte Damen und Herren Abgeordnete, zunächst mal bedanke ich mich ganz herzlich für die Einladung, hier als Sachverständiger zum neuen Bundespolizeigesetz zum Entwurf sprechen zu können. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir rechtzeitiger in dieses Verfahren eingebunden worden wären, zumal ich das BMI bereits im Sommer vergangenes Jahr darauf hingewiesen habe und darum gebeten habe, rechtzeitig hiermit eingebunden zu sein. Insgesamt bleibt für mich festzuhalten, dass der jetzige Gesetzesentwurf weit hinter dem zurückliegt, welcher in der 19. Wahlperiode durch die Berichterstatter Herrn Grötsch und Herrn Brandt beispielsweise in dem Kompromiss schon mal erarbeitet worden. Ein Bundespolizeigesetz insgesamt beschreibt ja vorrangig die Zuständigkeiten, die Aufgaben und die Befugnisse. Also es ist ein reines Präventivgesetz, was sozusagen der Gefahrenabwehr dient. Deshalb möchte ich noch einmal betonen, dass uns hier ganz eindeutig fehlt die Anpassung in den Zuständigkeiten, die 30 Kilometer, die nach wie vor in dem Gesetz stehen, fußen, wie gesagt, auf eine Rechtsgrundlage aus dem Jahr 1994. Da waren sowohl die Verkehrswege als auch die Fahrzeuge auf dem Stand vor 30 Jahren. Das hätte dringend angepasst werden müssen. Genauso sehen wir eine Anpassung beim neuen 13, also bei den Straftaten, für dringend erforderlich. Es ist nach wie vor niemandem zu vermitteln, dass, wenn sich ein Taschendiebstahl auf dem Bahnhof beispielsweise zu einem Raub entwickelt, dort die Zuständigkeiten wechseln. Das Gleiche gilt für den Aufbruch oder die Aufsprengung eines Fahrkartenautomaten. Also hier würden wir uns wünschen, dass da noch ein bisschen was nachgebessert wird. Auch die Aufgaben, da kann ich dem Präsidenten der Bundespolizei nur zustimmen, wenn Cyber Kriminalität durch eine Bundesbehörde bekämpft werden soll, dann ist die Bundespolizei mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die richtige Adresse dafür. Und auch das sollte nachgebessert werden. Befugnisse wie beispielsweise die Gesichtserkennung, was ja jetzt ganz brandaktuell im Falle Klette notwendig wäre und was die Bundespolizei ja auch schon in Berlin-Südkreuz in einem äußerst erfolgreichen Probelauf durchgeführt hat, vermissen wir in diesem Gesetzesentwurf. Ebenso eine anonymisierte Verhaltenserkennung auf Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen. Gleiches gilt natürlich für die Quellen TKÜ und die Online-Durchsuchung. Was die Bundespolizei ganz sicher nicht braucht, beziehungsweise was wir für entbehrlich halten, ist eine Kennzeichnungspflicht und die Kontrollquittung Kennzeichnungspflicht deshalb, weil geschlossene Einheiten der Bundespolizei, egal ob in der Bereitschaftspolizei, der mobilen Überwachungskomponente oder in Form von Alarmeinheiten eh schon vorhanden ist, nämlich auf der taktischen Kennung im Rücken. Und da sind Personen, Kolleginnen und Kollegen zu identifizieren bis in die Halbgruppe runter. Das soll es von mir erstmal gewesen sein. Den Rest verweise ich auf unsere umfangreiche Stellungnahme. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Teggerz. Und wir kommen zu den beiden Zugeschalteten. Zunächst zu Herrn Professor Dr. Dr. Thiel.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordneten, meine Damen und Herren. Auch ich danke ganz herzlich für die Einladung und die Möglichkeit der Teilnahme an dieser Anhörung, wenn auch remote. Zunächst der mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung unternommene erneute Anlauf zur Reform des Bundespolizeigesetzes ist grundsätzlich zu begrüßen. Viele der vorgeschlagenen Regelungen erscheinen sachgerecht, wobei im Detail noch deutlicher Nachbesserungsbedarf besteht. Wir haben es eben von den Kolleginnen und Kollegen gehört und auch die Stellungnahmen bieten da eine Fülle an hilfreichem Material. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, die Grundausrichtung des Entwurfs noch einmal etwas kritisch zu würdigen, denn Sie haben die historische Chance, das Recht der Bundespolizei zu einem modernen Regelwerk weiterzuentwickeln, das den zunehmend komplexer und schwieriger werdenden Aufgaben der Bundespolizei gerecht wird. Es ist daher ohne weiteres sachgerecht, den Werkzeugkasten an Befugnisnormen mit weiteren Instrumenten zu bestücken. Nur Maßnahmen wie die Meldeauflage, die Aufenthaltsvorgabe, das Aufenthaltsverbot, die Telekommunikationsüberwachung gehören ohnehin schon seit Jahrzehnten zum Standardprogramm der Polizeibehörden. Damit wird eigentlich letztlich nur Versäumtes aufgeholt. Aber auch das nur zum Teil, denn es bestünde die Gelegenheit, weitere Rechtsgrundlagen zu schaffen, etwa für die Quellentelekommunikationsüberwachung oder die Online-Durchsuchung. Mir erschließt sich seit Jahren nicht, wie man aus rechtspolitischen Gründen auf bestimmte polizeiliche Eingriffsbefugnisse verzichten kann, die anerkanntermaßen und von der Verfassungsgerichtsbarkeit bestätigt verfassungskonform geregelt werden können. Wir sind hier nicht in der Leistungsverwaltung, wo politisch darüber entschieden werden kann und muss, welche Leistungen in welcher Höhe an welche Gruppen ausgegeben werden. Vielmehr besteht aufgrund der grundrechtlichen Schutzpflichten und angesichts des Aufgabenspektrums der Bundespolizei meines Erachtens eine Notwendigkeit, sogar eine Verpflichtung, ihr ein wirksames, breit aufgestelltes Handwerkzeug an die Hand zu geben. Gerade die Quellen-TKÜ ist hier ein gutes Beispiel. Es ergibt schlichtweg keinen Sinn, die Bundespolizei die laufende, unverschlüsselte Telekommunikation überwachen zu lassen, nicht aber die verschlüsselte. Normativ ist diese Maßnahme völlig unproblematisch zu regeln. Hier gibt es zahlreiche Vorbilder in anderen Gesetzen mit differenzierten Eingriffsschwellen, technischen Vorgaben und detaillierten Verfahrensbestimmungen. Dass die Bundespolizei damit in verfassungsrechtlich bedenklicher Weise zu nah an die Stellung der Landespolizeibehörden heranrücken könnte, das wird durch den Aufgabenzuschnitt verhindert, nicht durch die Verkürzung der polizeilichen Befugnisse. Ich lege also dringend an, hier zu überlegen, ob man diese Maßnahmen nicht mit in das Gesetz aufnehmen möge. Kurz zur Kennzeichnungspflicht. Die ist aus meiner Sicht unnötig und schädlich, weil eine Identifizierung für eine straf- und disziplinarrechtliche Ahndung polizeilichen Fehlverhaltens oder eine gerichtliche Kontrolle die Identifikation hinreichend derzeitig schon gewährleistet ist. Die Kennzeichnung verursacht weitere Gefahren für die Beamten, wenn die eine feste Nummer tragen, und auch die Kontrollquittung, können wir vielleicht gleich noch mal etwas eingehender darüber sprechen, halte ich für entbehrlich. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank auch Ihnen. Wenn Sie in irritierte Gesichter geschaut haben, hat es nicht unbedingt an dem, was Sie gesagt haben, sondern daran, dass wir hier kein Bild mehr haben. Im Stream allerdings habe ich mir sagen lassen, ist alles in Ordnung. Also wir müssen versuchen, damit zu leben, und ich gebe das Wort an Frau Vogt.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Auch ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier als Sachverständige sprechen zu dürfen. Ich beginne mit etwas, was wir sehr positiv finden an dem Entwurf, nämlich dass der Berufsgeheimnisträgerschutz analog zum BKA-Gesetz jetzt auch angemessen geregelt werden soll. Insgesamt scheint uns die gewisse Zurückhaltung bei den neuen Befugnissen für die Bundespolizei überaus sachgerecht vor dem Hintergrund, das hat Herr Professor Kälber schon angesprochen, dass es nach wie vor keine Überwachungsgesamtrechnung gibt und insgesamt sozusagen das ganze Bild weiterhin fehlt. Aus unserer Sicht ist es ganz richtig, jetzt das zu regeln, was man regeln muss, aber es auch nicht zu übertreiben. Bei der TKÜ meinen wir, dass die Anordnungsschwelle an einzelnen Stellen zu niedrig ist. Das betrifft insbesondere Straftaten. oder Gefahren für Sachen. Das haben wir in unserer schriftlichen Stellungnahme, die inzwischen auch vorliegt, im Einzelnen dargelegt. Da ist das Risiko, dass diese ja sehr eingriffsintensive Maßnahme bei Bagatellgefahren ergriffen werden könnte, virulent im jetzigen Entwurfstext. Außerdem beim Verfahren besteht aus unserer Sicht erheblicher Nachbesserungsbedarf. Nach der jetzigen Fassung kann der anordnende Richter oder die Richterin nicht zugreifen auf den gesamten Verwaltungsvorgang. Das würde bedeuten, dass es allenfalls eine Art Plausibilitätskontrolle geben könnte. Das wird dem Schutzzweck des Richtervorbehalts nicht gerecht. Bei der Bodycam meinen auch wir, wenn man das schon regelt, und es braucht natürlich eine Rechtsgrundlage, wenn solche Bodycams eingesetzt werden sollen, dann muss es auch eine Regelungsrichtung geben, die darauf zielt, die Rechtmäßigkeit der polizeilichen Maßnahmen überprüfen zu können im Nachhinein und nicht nur den Schutzzweck, die Beamten hier zu schützen und Straftaten zu dokumentieren von Seiten der Bürgerinnen und Bürger. Bei der Kennzeichnungspflicht, die wir grundsätzlich begrüßen, meine ich auch, die Ausnahme, die da vorgesehen ist, die braucht es nicht, um diese Kennzeichnungspflicht dann eben nicht doch leerlaufen zu lassen. Und ganz wichtig, es ist aus meiner Sicht und auch aus der praktischen Erfahrung überhaupt nicht so, dass auch jetzt schon die Identifizierung der Beamten im Nachhinein sichergestellt werden kann. Es gibt aktuelle Berichterstattung in der Wochenzeitung Kontext, das empfehle ich sehr, die Lektüre unter dem Titel Der Schlechter von Hamburg, wo jetzt auch 7 Jahre später ein Strafverfahren gegen einen Polizeibeamten betrieben werden muss, wo die Identifizierung eben zunächst nicht geglückt ist. Und deswegen meine ich auch, dass die Frist, die jetzt im Gesetzentwurf vorgesehen ist, von 1 Jahr für das Vorhalten der zur Identifizierung erforderlichen persönlichen Daten viel zu kurz ist, wenn wir uns anschauen, wie lange zum Teil die Strafverfahren laufen. Unter Bindungsgewahrsam bei Ordnungswidrigkeiten halten wir für unverhältnismäßig. Der ist jetzt auch im Gesetzesentwurf vorgesehen. Das sollte gestrichen werden. Zu den Kontrollquittungen dann gegebenenfalls in der Fragerunde gerne mehr. Danke.
Herzlichen Dank Ihnen. Dann sind wir bei der Fraktionsrunde. Und ich bitte Sie noch einmal, dass Sie direkt adressieren, an wem Sie die Frage stellen wollen, und die 2 Minuten einzuhalten. Wer spricht für die SPD? Herr Hartmann, bitte schön.
Frau Präsidentin, Frau Vorsitzende, herzlichen Dank für die Möglichkeit. Danke auch an alle Sachverständigen für ihre Stellungnahmen. In aller Kürze, wir wollen uns das teilen, die Frau Kollegin Martin und ich, jeweils eine Frage an einen Sachverständigen, also das Konzept 2 unterschiedliche Fragen. Wir freuen uns, dass das Bundespolizeigesetz nun novelliert wird. Das ist seit 1994 überfällig. Ich ergänze noch, seit 2016 haben wir auch mit Blick auf das BKAG Hinweise des Bundesverfassungsgerichtes. Auch das tun wir, also das sollten wir nicht unterlassen. Und trotzdem gibt es noch Arbeitslesung, deswegen gibt es hier Dinge zu klären. Herr Präsident Roman hat Hinweise gegeben, und zwar zu dem wird um die digitale Polizei.
Entschuldigung, wir hören nichts mehr.
Auf seine Telefontasten. Ich hoffe, das geht von meiner Zeit nicht ab.
Nein, wir stoppen das kurz mal. Wir versuchen das hinzubekommen. Können Sie uns jetzt wieder hören?
Hören ja, aber sehen nicht mehr.
Ja, sehen. Wir sehen Sie auch nicht. Das ist insofern Gleichstand. Aber wenn Sie uns hören. Herr Hartmann, und wir versuchen das hinzubekommen. Notfalls müssen wir uns die nonverbalen Teile der Fragen und Antworten dann später im Stream angucken. Und ich hoffe, dass diese Toneinwahl ist jetzt nicht mehr zu sehen, dass es nicht weiter piepst. Aber ich weiß, dass hier um mich herum alles getan wird, damit es weiter funktioniert. Herr Hartmann, Sie haben jetzt noch so 17 Sekunden.
Liebe Frau Vorsitzende, das ist ja die Pointe an den digitalen Befugnissen, dass jetzt gerade der Livestream nicht funktioniert. Dafür hören wir Tastentöne. Aber Herr Präsident, das ist die Überleitung. Wir haben ein paar Befugnisse im technischen Bereich im Gesetz schon normiert. Lassen Sie uns doch mal über das Cyberabwehrpaket sprechen. Was können Sie sich bei der Bundespolizei vorstellen? Analoge und digitale Polizeiarbeit gehören zusammen. Was würde denn aus Sicht der besonderen der Bundespolizei sprechen. Damit würde ich gerne nach dieser offenen Frage an Frau Kollegin Martin übergeben für die zweite Frage, Frau Vorsitzende.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an alle Sachverständigen. Ich habe eine Frage an die Frau Schöneberg. Wir haben ja 2019 und jetzt auch im Vorwege sehr viel und haben wir auch gerade gehört über die Zuständigkeiten, Stichwort Verbrechensbekämpfung, ja, nein, diskutiert. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch Ihre sehr kritische Haltung dazu dargelegt, beziehungsweise begrüßen, dass eine Zuständigkeit eben der Bundespolizei für Verbrechen im Gesetzentwurf nicht vorgesehen ist. Mich würden dann noch mal konkrete Beispielfälle interessieren. Und auf der anderen Seite, wie könnte denn man eine gute Regelung schaffen, dass die Bundespolizei für Verbrechen zuständig ist, wenn sie für das zugrunde liegende Vergehen schon zuständig ist? Also die Praktikabilität und die sachgerechte Zuständigkeit, diese würden mich noch mal interessieren. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Herr Rohmann und Frau Schöneberg bereiten sich jetzt vor. Der Techniker startet uns einmal neu. Sie können also atmen, andere Dinge tun, damit diejenigen, die draußen sind, uns auch wieder sehen können, hoffentlich auch zuverlässig hören. Also kleinen Moment.
Enter the meeting number followed by pound. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Das sieht besser aus. Darf ich mal nach draußen fragen? Können Sie uns Erde? Ah, okay. Jetzt kann man mich hören. Erde an.
Ja.
Mars kann uns. Erde und Mars sind wieder verbunden. Sehr gut. Das ist eine gute Nachricht. Insofern gebe ich jetzt Herrn Rohmann das Wort. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Abgeordneter Hartmann, ich darf etwas ohne zeitliche Limitierung versuchen auszuholen. Uns geht es hier nicht um Repression, sondern schlicht um die Gefahrenabwehr. Und da sind wir an vielen Stellen schon mandatiert. Die einfachste Darstellung ist, der Schutz der eigenen IT-Infrastruktur. Wir werden auch jeden Tag angegriffen. Und die ist riesig, die ist im ganzen Land verteilt. Wir haben Millionen von Abfragen, fahndungsmäßiger Art. Es kommt Smart Borders dazu. Dort ein kleiner Fehler und das Grenzregime und mit Smart Borders auch das europäische bricht zusammen. Das muss einfach sein. Dann haben wir in unserem präventiven Aufgabenbereich Gefahren abzuwehren, zum Beispiel von der Bahn und den Reisenden. Ein Weichenstellwerk wird angegriffen. Die Ampelschaltungen werden angegriffen. Eine Katastrophe. Zweitens, der Flughafentower wird angegriffen. Oder die Schiffspositionsdaten werden verändert. Asowsche Meer, russische und ukrainische Küstenwachtboote, die einen behaupten so den Standort oder so. Einer muss gemogelt haben. Elektronisch. Da können Kriege ausbrechen. So, das ist erst, auch Bundesbank ist in unserem Schutzobjekt. Bundesorgane, Verfassungsorgane sind in unserem Schutzobjekt. Alle Gefahren, die von außen einwirken. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt noch auf irgendeine Verfassungsänderung zu warten, die alle Behörden gleich behandelt. Es macht überhaupt keinen Sinn. Jetzt, wie gehen wir vor? Warum überhaupt wir? Wir haben seit 1951, schauen wir nach Anomalien im Äther, im Funkwellenbereich. Die meisten großen Spio-Verfahren haben wir aufdecken können durch Funkwellen, durch Kommunikation. Wir schauen nach Anomalien und diese Expertise haben wir in den Cyberraum mitgenommen. Und was schlagen wir hier vor? Im Übrigen einen Referentenentwurf, der im BMI schon konsentiert ist. Was wir brauchen, ist die Analyse einer Anomalie. Nur wenn Sie einen maliziösen Rechner, insbesondere die maliziöse Schadstoffsoftware kennen, können Sie überhaupt mit ihr was anfangen. Wir schauen nach Anomalien, finden die. Und wir schlagen hier ein 41a vor, wo wir einen Netzbetreiber bitten können müssen, wenn unsere Schutzobjekte angegriffen werden, die Datenverkehre verschlüsselt an uns auszuleiten, damit wir sie laborhaft untersuchen können. Nur dann kann man überhaupt agieren. Ein milderes Mittel gibt es gar nicht. Da passiert erstmal nichts. Wir analysieren und können dann Befugnisstufe 2, 41b, wenn das nicht ausreicht bisher, müssen wir Daten dort erheben, verändern oder gar löschen. Wenn auch das nicht ausreicht, letzter Punkt, dann mache ich Schluss, dann müssen wir auch, und alles mit richterlichem Beschluss, keine Frage, von vorne weg alles, was ich hier sage, mit richterlichem Beschluss, den Provider bitten, den Server abzuschalten. Das ist kein Hackback, das ist nur die Unterbindung von Scheiben.
Danke sehr, Frau Schöneberg.
Dankeschön. Ja, Sie haben nach konkreten Anwendungsfällen gefragt. Ich habe das jetzt so verstanden, es geht darum, in welchen Fallgestaltungen ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, dass die Bundespolizei bei einem Verbrechen die Strafverfolgung übernimmt. Der bisherige Paragraph 12, jetzt Paragraph 13, sieht ja schon eine Reihe von Fällen vor, wo die Bundespolizei auch bei Verbrechen die Strafverfolgung übernimmt, aber eben nicht in allen Konstellationen. Und ich denke hier zum Beispiel an den Bahnverkehr, der ja in ganz besonderer Weise mit dem täglichen Leben der Bevölkerung, mit den Zentren unserer Städte und auch mit den Aufgaben der Länderpolizei verbunden ist. Hier hat die Bundespolizei bislang die Strafverfolgungszuständigkeit bei gefährlichen Eingriffen, bei bestimmten gefährlichen Eingriffen in den Schienenverkehr, die als Verbrechen geahndet werden. Aber wenn ich andere Straftaten innerhalb des Bahnverkehrs mir vorstelle, Angriffe auf Reisende, die in einem Zug passieren zum Beispiel, dann ist das die Länderpolizei, die da die Ermittlungen führt. Und das halte ich auch für angemessen, weil das nicht immer gleich erkennbar ist, dass das einen Bezug zur Sicherheit des Bahnverkehrs hat. Das kann es haben, muss es aber nicht haben. Und hier sehe ich keinen vernünftigen Grund, dass die Polizeien der Länder hier nicht die Ermittlungen führen sollen. Wie man gegebenenfalls doch eine Strafverfolgungszuständigkeit der Bundespolizei erweitern könnte auf bestimmte Verbrechen, da kann ich Ihnen keinen konkreten Vorschlag unterbreiten. Natürlich kann man einzelne der Zuständigkeiten, die im Paragraphen 13 bislang nur als Vergehen durch die Bundespolizei ermittelt werden, aufgreifen und da enumerativ bestimmte Straftatbestände noch mit hinzufügen, die dann auch als Verbrechen verfolgt werden. Aber sowas birgt doch immer die Gefahr, dass das dann auch unvollständig ist und dann doch wieder gesagt wird, jetzt haben wir aber andere Delikte vergessen, die auch in den Zusammenhang gehören. Deswegen aus meiner Sicht ist das schon ausreichend, wie es jetzt geregelt ist. Danke.
Vielen Dank. Dann sind wir bei dem Fragestand der Union. Herr Brandt.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich darf im Namen der CDU-CSU-Fraktion allen Sachverständigen ganz herzlich danken für ihre Stellungnahmen. Und wir haben aus gutem Grund beide Polizeigewerkschaften hier als Sachverständigen benannt, weil wir müssen dem Ganzen ja einen Praxistest unterziehen. Und ich will vorweg sagen, ich bin auch dankbar dafür, dass mehrere Sachverständige auf den Kompromiss in der letzten Wahlperiode hingewiesen haben. Und es ist ein wirklich erheblicher Mängel, dass das BMI die natürlich bestehenden Reibungen zwischen Bund und Ländern auf der Suche nach einem sachgerechten Bundespolizeigesetz erst gar nicht eingegangen ist. Die Konfliktlinien kennen wir alle, aber den Ausgleich braucht es. Meine erste Frage richtet sich an Herrn Teckartz, denn ich sag mal, das Thema Kontrollquittung ist angesprochen worden. Und mich würde interessieren, auch als Stimme der Gewerkschaften, der Beschäftigten aus der Bundespolizei, der ich an der Stelle auch mal herzlich danken möchte, den Beamtinnen und Beamten und Zivilangestellten, ist es aus unserer Sicht ja nicht diese einzelne Maßnahme, sondern ein Bündel an Maßnahmen, das ein tiefes Misstrauen gegenüber den Beschäftigten der Bundespolizei ausdrückt. Ich nenne mal hier das Bundesdisziplinarrecht, die Kontrollquittung, auch die Kennzeichnungspflicht, die ja im Übrigen darauf verzichtet, in regelmäßigen Abständen auch wechselnde Kennzeichnungen vorzunehmen und damit natürlich die Polizisten auch Risiken aussetzt oder auch das neu geschaffene Amt des Polizeibeauftragten des Bundes. Deswegen meine Frage an Herrn Teckertz, wie eigentlich die Stimmungslage in der Bundespolizei ist, und an die GdP, an den Herrn Roskopf möchte ich die Frage richten, weil er direkt auf der ersten Seite der Stellungnahme der GdP darauf hingewiesen hat, Stichwort Praxistest, die Personalausstattung, also wir reden über Bundespolizeigesetz, aber wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht über Potemschke Dörfer reden, wenn gleichzeitig die Personalausstattung nicht ausreichend ist, der Sachhaushalt für die laufenden Investitionen und die laufenden Ausgaben, es fehlen über 500.000 Euro bei der wichtigen IT-Ausstattung. Smart Border ist eben von Herrn Roman angesprochen worden im Kampf gegen Schleuser und illegale Migration. Und werden wir überhaupt damit den heutigen Herausforderungen gerecht? Oder ist es nicht so, dass es hier eine Unterfinanzierung gibt? Wir waren ja selbst an der Grenze unterwegs bei den auch Personalkosten, Unterbringung und auch Übersetzer. Also ist nicht auch hier ein Punkt, der mit in diese Beratung des Bundespolizeigesetzes gehört?
Vielen Dank. Herr Teckertz, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Gehe ich gerne mal drauf ein. Also die Stimmungslage in der Bundespolizei kann ich vielleicht mit einem Begriff umschreiben. Es rumort. Es rumort bei den Kolleginnen und Kollegen tatsächlich, weil in der Tat auch dieses Gesetz jetzt das dritte Gesetz in Folge ist, wo es nach Auffassung der Kolleginnen und Kollegen eher darum geht, die Polizei zu kontrollieren und zu sanktionieren, als tatsächlich die Gefahrenabwehr zu betreiben und die in Deutschland lebenden Menschen zu schützen. Ich möchte ganz kurz auf die Kontrollquittung auch noch mal eingehen. Kontrollquittung, meine Damen und Herren, bedeutet nicht, so wie im Gesetzentwurf vermerkt, das maximal vierminütige Ausfüllen eines Durchschlagspapiers zum Aushändigen, sondern da hängt eine Folgemaßnahme dran. Da wird eine Tagebuchnummer vergeben. Diese ganzen erfassten Daten müssen dann auch wieder eingegeben werden in die EDV. Und ich gehe davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen mit dieser Kontrollquittung also eine gute halbe Stunde beschäftigt sein werden, um das in das Vorgangsbearbeitungsprogramm einzupflegen. Und was nicht passieren darf, bei allem Verständnis, ist, dass Kolleginnen und Kollegen unter Umständen auf Kontrollen präventiver Art verzichten, um nicht dahin zu gelangen, sich mit Arbeit davor zu machen. Insofern halten wir von diesen Kontrollquittungen überhaupt nichts. Und zur Kennzeichnungspflicht noch mal ganz kurz, weil die Sachverständige Vogt auch darauf eingegangen ist. Es gibt die Antwort auf eine kleine Anfrage des Abgeordneten de Vries. Und die sagt ganz klar, dass es noch in keinem Fall dazu gekommen ist, dass Fehlverhalten aufgrund einer fehlenden Kennzeichnungspflicht nicht identifiziert worden sind. Also auch das und im Zusammenhang mit dem Erfüllungsaufwand, den die Bundesregierung selbst mit ca. 30 Millionen kalkuliert, sagen wir, können wir gerne darauf verzichten. Können wir uns vielleicht mal wieder darüber unterhalten, wenn der Sachhaushalt der Bundespolizei wieder Form angenommen haben, dass wir auch in der Lage sind, die Ausstattung und technische Ausstattung so zu beschaffen, wie wir sie benötigen. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Roskopf.
Ja, danke für die Frage bezüglich der Finanzierung der Finanzen an sich, die zwar nur mittelbar, aber dann doch irgendwo auch unmittelbar mit dem Bundespolizeigesetz zu tun haben. Es wurde angesprochen, die finanzielle Lage. Allein in diesem Jahr fehlen prognostisch um die 500 Millionen Euro, 500 Millionen Euro in der Bundespolizei. Und das kein Wunschkonzert, das sich die Bundespolizei vorstellt, sondern notwendige Investitionsmaßnahmen. Dr. Roman hat es vorhin mal ganz kurz erwähnt. Wir haben allein in den Erweiterungen Smart Border ES, also elektronische intelligente Systeme zur Erfassung von Menschen, die bei uns ein- und ausreisen, die Aufgabe, diese Dinge zu installieren und zu betreiben. Allein dafür ist bei der Bundespolizei kein finanzieller Ansatz extra hinterlegt worden. Das heißt, wir müssen dies letztendlich aus dem laufenden Haushalt wuppen, also leisten können. Ein Beispiel davon. Wir sind jetzt an den Überlegungen der hohen finanziellen Lücken, die wir haben, dass wir notwendige Maßnahmen wie Mitteldistanzwaffen, also ein neues Polizeigewehr, das ausgeschrieben werden muss, weil mit der Mitteldistanzwaffe, mit der wir bis jetzt arbeiten, reden wir von einer Waffe, die 30 bis 40 Jahre alt ist, nicht mehr zeitgemäß, nicht mehr durchschlagskräftig genug, um heutigen Anforderungen zu entsprechen, dass diese neue Mitteldistanzwaffe wieder auf die lange Bank geschoben werden muss, weil die finanziellen Mittel eben nicht reichen. Wir reden davon, dass alleine im Jahr 2023 der Haushaltstitel für Reisekosten unserer Kolleginnen und Kollegen. Und hier spreche ich nicht nur von den Reisekosten zu Lehrgängen oder Fortbildungen, sondern zu Einsatzmaßnahmen, insbesondere unserer Bundesbereitschaftspolizei, die bei den Grenzkontrollen hohe Reisekosten entfacht, dass dieser Titel letztes Jahr im Mai schon leer gelaufen war. Ein Vorgang, der durchaus normal sein kann, denn man behilft sich immer wieder anderer Haushaltstitel und gleicht aus, aber nicht schon im Mai, wie im letzten Jahr geschehen. Wir reden davon, dass die Bundesbereitschaftspolizei einen Fuhrpark hat mit Mannschafts- oder Gruppenfahrzeugen, die im Schnitt 13 bis 15 Jahre alt sind, wo man jetzt auch schon läufig in der Mannschaft hört, man fährt mit 5 Fahrzeugen in den Einsatz und kommt mit 2 bis 3 Fahrzeugen noch zurück. Ich will zusammenfassen, die Frage an sich, die Finanzierung der Bundespolizei muss hier in dem Gesetzentwurf ganz klar geklärt werden, denn mit jeder Neuerung, sei es gerade in dem Bereich modernster Technik, die sehr kostenintensiv ist, ist es natürlich sehr wichtig, sich in gleichermaßen Gedanken zu machen, ob die Bundespolizei mit dem Ausstattungsansatz haushalterisch hier auch richtig bedacht ist. Und genau deswegen ist die Frage eine gute Frage. Das muss im Gleichklang eben erfolgen. Danke.
Vielen Dank, Herr Emmerich für Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und nochmal herzlichen Dank an alle Sachverständigen für ihre Beiträge und Stellungnahmen in dieser Anhörung. Ich möchte keine unnötige Schärfe reinbringen, aber trotzdem noch mal feststellen, weil ja die alte Vereinbarung hier im Bundestag so ein bisschen romantisiert wird. Sie ist am Endeffekt im Bundesrat krachend gescheitert. Und deswegen bringt es auch nichts, da zurückzublicken. Und wir arbeiten jetzt konstruktiv an einer Modernisierung des Bundespolizeigesetzes und auch an einer Geschichte, die dann ab Ende den Bundesrat passieren wird. Ich habe zunächst eine Frage an Sie, Herr Professor Dr. Aden, weil ja jetzt auch Sie vorhin schon angedeutet haben und auch in Ihrer Stellungnahme das nochmal festgezurrt haben, haben Sie gesagt, dass man auch gerade bei den Regelungen zur Bodycam das dahingehend ergänzen sollte, dass Betroffene polizeilicher Maßnahmen auch das Recht haben, das Einschalten der Bodycam zu verlangen. Sie haben auch jetzt hier nochmal gesagt, da muss man sich das nochmal genau anschauen. Wie könnte das denn praktisch umgesetzt werden? Können Sie dazu was sagen? Und dann haben Sie noch erwähnt, dass es eine Klarstellung braucht bezüglich des Filmens von Polizeieinsätzen. Können Sie dazu vielleicht noch etwas ausführen, was Sie damit genau meinten? Dann hätte ich auch noch eine Frage an Sie, Frau Vogt. Sie haben es auch schon in Ihrem Eingangsstatement angedeutet, dass Sie durchaus der Meinung sind, dass es Nachholbedarf gibt mit Blick auf die Kennzeichnungspflicht. Es gibt sie ja auch, soweit ich informiert bin, schon in vielen, vielen Ländern. Deswegen macht es ja vielleicht auch Sinn, auf Bundesebene nachzuziehen. Und meine konkrete Frage wäre, warum sind solche Regelungen eben kein Misstrauensvotum? Und um das Zitat von Herrn Thiel aufzugreifen, warum ist eine Kennzeichnungspflicht nötig und unschädlich?
Vielen Dank, Herr Aden. Sie können sich jetzt aussuchen, ob Sie versuchen, beide Fragen, die Ihnen gestellt worden sind, in 2 Minuten zu beantworten oder sich eine auszusuchen, damit wir die zweite Runde dann für Frau Vogt haben.
Ja, danke schön. Ich versuche das mal. Ja, zur Bodycam und den Betroffenen. Es gibt schon mindestens ein Landespolizeigesetz, nämlich das Berliner SOG, das so eine Regelung enthält, dass Betroffene den Anspruch haben, dass die Bodycam eingeschaltet wird. Das finde ich eine gute Regelung. Allerdings meine ich, sollte es da auch noch mal einen klaren Hinweis darauf geben, weil sicherlich viele Betroffene das nicht wissen werden. Übrigens ist es ja hier auch wichtig, dass es da einen Gleichklang gibt zwischen Bundespolizei und Landespolizei, weil es ja häufig Menschen in Städten wie Berlin schwerfallen wird, zu wissen, ob sie es gerade mit der Bundespolizei oder der Landespolizei zu tun haben. Und das Filmen von und Fotografieren von Polizeieinsätzen, dazu gibt es eine ganze Menge Rechtsprechung, die eigentlich klargestellt hat, dass es da keine Beschränkungen gibt, sondern die Beschränkungen beziehen sich immer nur auf das Veröffentlichen der Bild- und Tonaufnahmen. Das ist also eigentlich eine klare Rechtslage. Trotzdem hört man aus der Praxis, dass es immer wieder Fälle gibt, in denen es darum auf der Straße Konflikte gibt, bis hin zu Fällen, in denen Betroffenen zum Beispiel ein Mobiltelefon weggenommen wird, auf dem solche Aufnahmen sind. Und ich denke, da brauchen wir auf jeden Fall in den Polizeigesetzen klare Regelungen, die nochmal klarstellen für Bild- und Tonaufnahmen, dass man da die Möglichkeit hat, diese zu machen, nicht zu veröffentlichen, wie gesagt, aber sie zu machen, damit zum Beispiel dann der Polizeibeauftragte auch hinterher damit arbeiten kann.
Vielen Dank, Frau Vogt.
Ja, zur Kennzeichnungspflicht. Also ich finde es vollkommen abwegig, zu meinen, das sei ein Misstrauensvotum gegenüber der Polizei. Es ist ja in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen eine absolute Selbstverständlichkeit, dass der Bürger erfahren darf, mit wem er es zu tun hat. Und wir haben ja hier nun eine absolut abgeschwächte Regelung. Es spricht niemand darüber, dass Bundespolizistinnen und Polizisten gezwungen sein sollen, ihren Familiennamen dort zu vermerken, was aus meiner Sicht auch nicht so abwegig wäre, sondern es ist ja auch möglich, das durch eine Nummer, die dann zuordnenbar ist, zu machen, sodass auch diese angeblichen Gefährdungen, die da für die Beamtinnen und Beamten bestehen sollen, was ich auch für eine steile These halte, die erstmal des Beweises bedürfte, dass das ja auch, diese Gefahr ist ja gebannt von Anfang an aus Sicht des Entwurfs. Und wir haben, das ist eben auch schon gesagt worden, in vielen Bundesländern ja inzwischen Kennzeichnungspflichten eingeführt, die nach meiner Kenntnis auch an keiner Stelle bisher dazu geführt hätten, dass Beamtinnen und Beamte da in Probleme geraten wären. Dass es noch nie in einem Strafverfahren dazu gekommen sein soll, dass ein Beamter nicht identifiziert worden sein könnte, das halte ich für ein Gerücht. Das kann nämlich gar nicht überprüft werden, weil diese Daten werden nicht erhoben. Also es gibt keine Statistik darüber, ob in Strafverfahren irgendjemand nicht identifiziert werden konnte oder nicht. Deswegen kann man auch nicht behaupten, dass das noch nie passiert worden sei. Und wie gesagt, diese aktuelle Berichterstattung über den Fall im Kontext G20 in Hamburg ist ein Beweis dafür, dass das sehr wohl vorkommt, weil dort wird das im Detail beschrieben. Da hat die Staatsanwaltschaft Hamburg das Verfahren mehrfach eingestellt, weil der Beamte, der dort auf Videomaterial zu sehen ist, nicht identifiziert werden konnte. Und erst viele Jahre später wird da jetzt weiter ermittelt. Insofern braucht es da unbedingt längere Aufbewahrungsfristen für die Daten. Danke.
Vielen Dank. Wir sehen jetzt wieder nichts mehr. Ich weiß nicht, ob Sie uns draußen, Erde an Mars,
wir sehen Sie noch.
Sie sehen uns
und doch. Hören Sie auch. Gut.
Ja. Okay, dann sind wir hier tapfer und Herr Janich, Sie möchten fragen.
Ja, vielen Dank auch von mir. Vielen Dank für die ganzen eingebrachten Beiträge. Meine Frage geht als erstes an Herrn Dr. Roman. Und die Frage kommt aus den Reihen Ihrer Kollegen. Und zwar geht es um die Endsachbearbeitung von Vorgängen. Auch in dem Paragraphen 13 Strafverfolgung von Straftaten ist ja dieser Gesetzesänderung die Einschränkung der Ermittlungstätigkeit auf die Zuständigkeitsbereiche der Bundespolizei wieder beschränkt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch immer wieder den Wunsch, dort Endsachbearbeiten, gerade bei Bagatelldelikten in den Dienststätten tätig zu werden. Mir ist klar, dass es dort ein Föderalismusproblem gibt, an dem man dort arbeiten müsste. Aber meine Frage an Sie, wie stehen Sie zur Endsachbearbeitung der im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei festgestellten Delikte im Vergehens- und Verbrechensbereich? Welche Abgrenzung würden Sie diesbezüglich anregen, so Sie denn für eine solche Erweiterung der Bearbeitung wären? Das wäre meine Frage an Sie. Und meine zweite Frage geht an Herrn Teggerts. Sie hatten gleich in der Einleitung geschrieben, dass Sie als Deutsche Polizeigewerkschaft dort von der ganzen Anarbeitung in dieser Gesetzgebung ausgeschlossen worden wären und Sie ja nach § 118 BBG eine vorgeschriebene Beteiligung es gegeben hätte. Sie sprachen dort auch von einem nie dagewesenen Affront. Vielleicht können Sie mal herleiten, warum das aus Ihrer Sicht vielleicht so gewesen ist. Und wenn wir dort noch etwas Zeit haben, vielleicht noch mal auf die Schwerpunkte in Ihrer Bewertung eingehen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Bevor ich Herrn Roman das Wort gebe, wir müssen das leider noch mal neu starten, weil wir diese Aufzeichnungspflicht haben für die Öffentlichkeit und das Stream. Deswegen kurzer Moment. Das ist halt nicht unser Ausschusssaal. Wahrscheinlich liegt es daran.
Enter the meeting number followed by pound.
So, ich denke, jetzt kann es weitergehen. Herr Roman, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Bei der Endsachbearbeitung muss man genauer hinschauen, Herr Lange. Wir haben im Jahr 2022, da ist mir die Zahl noch präsent, bei den Sicherheitskontrollen im Luftverkehr über 1600 Waffen und Waffenteile im Handgepäck gefunden. So, das ist natürlich ein Waffendelikt. Das machen wir dann sozusagen abgabefertig an die Landespolizei, die fürs Waffenrecht zuständig ist hier, fertig. Die legen ein neues Deckblatt drauf, dann geht das zur Staatsanwaltschaft. Und wenn es zur Verhandlung kommt und Zeugen benötigt werden, dann treten wir auch vor Gericht als Zeugen aus. Das ist ein Fall, der einen völligen Systembruch darstellt. Anders, das hat Frau Schöneberg angesprochen, wenn im Zug ein Mord passiert, wollen wir das gar nicht. Das ist immer Sache der Landespolizei. Und jetzt komme ich mal zurück auf eine höhere Ebene. Der jetzige 12 hat selbstverständlich Verbrechenstatbestände. Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr, gefährlicher Eingriff in den Seeverkehr. Und jeder fragt sich, warum nicht für den Luftverkehr? Wir haben Schleusungen als Verbrechenstatbestände drin mit Todesfolge oder Banden- und gewerbsmäßig. Oder aber den gewerbsmäßigen Missbrauch, gewerbsmäßige Verleitung von Asylmissbrauch, einen Verbrechenstatbestand, den wir schon lange haben. Wir müssen also gucken, wo es in die systemischen Aufgaben der Sonderorganisation Bundespolizei passt, wo nicht. Und dabei ist die entscheidende Rolle, was wir im Gefährdungsbereich, im Gefahrenabwehrbereich erfahren. Grenze ist das beste Beispiel. Wir haben jeden Tag 200, 300 Aufgriffe. Dahinter stecken Menschen, dahinter stecken Daten, dahinter stecken Smartphones und so weiter. Das ist ein riesen Informationsschwall, der ausgewertet wird von anderen Stellen, fließt dann mit den Erfahrungen zurück. Wir sind im OK-Bereich am Platz 4 aller Polizeibehörden in diesem Land, nur mit Schleusungsdelikten. Warum? Weil wir an der Grenze die notwendigen Daten generieren. Also bei dieser Diskussion, mein Credo ist hier, da ist mehr Luft nach oben, aber wir müssen genau hinschauen, was es ist.
Vielen Dank. Herr Tickertz.
Ja. Um auch hier auf die Frage noch mal einzugehen, der § 118 Bundesbeamtengesetz sieht ja vor, dass die Spitzenorganisationen der Gewerkschaften bei Gesetzen beteiligt werden. Das sieht der § 118 im BBG aus dem Grund vor, dass also die Interessen der Mitglieder der Spitzenverbände bereits in der Gesetzgebung im besten Fall schon im Referentenentwurf Einfluss finden. Also spätestens seit bekannt ist, dass im Koalitionsvertrag drin steht, dass sich diese Bundesregierung mit der Novelle eines Bundespolizeigesetzes befasst, waren die Kolleginnen und Kollegen und wir natürlich auch insbesondere als Deutsche Polizeigewerkschaft sehr interessiert daran, zu wissen, was passiert denn da gerade im zuständigen Ressort, also im Bundesinnenministerium, und wie weit ist da der Referentenentwurf vorangeschritten? Wie weit ähnelt er auch dem oder dessen, was in der 19. Wahlperiode schon beschlossen war? Ich hatte das Bundesinnenministerium letztes Jahr im Sommer noch mal separat angeschrieben, darum gebeten, nachdem ich gehört habe, dass dort das zuständige Ressort sich mit einem Referentenentwurf befasst, uns zu beteiligen. Rechtzeitig, wenn ich richtig informiert bin, ist der Kollege der GdP auch nicht beteiligt worden nach 118. Und das ist dann schon ein Affront, wenn man auch eine Antwort bekommt, wo dann gesagt wird, nein, es ist alles noch nicht so weit gediegen, dass die Beteiligung erfolgt. Und dann haben wir erstmalig wieder davon gehört, als der Gesetzesentwurf dann in die erste Lesung gegangen ist. Und das ärgert besonders, das enttäuscht aber auch ungemein, weil ich schon denke, dass dort die Fachkompetenz, die die Gewerkschaften mitbringen, als Basisorganisation sozusagen von den Beschäftigten in der Bundespolizei, dort hätten vielleicht im Vorwege noch mal Einfluss finden können. Ist leider nicht passiert. Deshalb ist unsere umfangreiche Stellungnahme jetzt ja auch
eingereicht worden zum Gesetzesverfahren. Und ich hoffe, dass diese Runde das eine oder andere vielleicht doch noch in die richtige Richtung bringt. Danke.
Herzlichen Dank. Herr Höferlin, bitte schön.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erstmal herzlichen Dank an die Sachverständigen für die sehr ausführlichen Stellungnahmen und auch die sehr ausführlichen Ausführungen hier. Nachdem ich ein bisschen enttäuscht bin, dass die Opposition nur nach Stimmungslage und Finanzlage und nach Beteiligung von Verbänden fragt und nicht nach Regelungen und Gesetz, versuche ich jetzt noch ein paar Sachthemen vielleicht nach vorne zu bringen, weil dass wir darüber sprechen, wie die Finanzlage aussieht, hat jetzt mit dem Gesetz weniger zu tun. Meine zwei Fragen richten sich an den Sachverständigen Dr. Ruppert. Die erste Frage geht um den Bereich der Rückführungskompetenz der Bundespolizei. Die Bundespolizei hat nach dem bisherigen Gesetzentwurf die Aufgabe der Strafverfolgung nur, soweit eine Tat einen Grenzübertritt oder einen unmittelbaren Zusammenhang mit diesem begangen wurde. Könnte denn dieser Grenzbezug erweitert und auf einen größeren Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei oder auf den gesamten Zuständigkeitsbereich der Bundespolizei ausgeweitet werden? Was spricht denn für oder gegen eine solche Zuständigkeitserweiterung im Bereich der Rückführung? Und die zweite Frage bezieht sich auf Ihre sehr ausführlichen Erläuterungen in Ihrer Stellungnahme zu den unterschiedlichen Gefahrenbegriffen im Gesetzentwurf. Das haben Sie in Ihrer Einleitung aufgrund der Kürze der Zeit nicht groß ausführen können. Dazu möchte ich gerne Ihnen die Gelegenheit geben, weil das, glaube ich, eine sehr interessante Sache ist. Können Sie bitte vielleicht erläutern, wo Sie denn da konkreten Änderungsbedarf oder auch Änderungsmöglichkeiten sehen? Herzlichen Dank.
Dafür haben Sie jetzt 4 Minuten.
Gut, dann nehme ich die ersten 2 Minuten und beginne mit der ersten Frage nach der Rückführungskompetenz der Bundespolizei. Bezüglich der Rückführungskompetenz der Bundespolizei sehe ich die große Gefahr, die dem Gesetzentwurf sonst droht oder der eigentlich ja, ins Auge blickt bezüglich der Vermengung des sonderpolizeilichen Staates oder dieser Aufgabe nicht ganz so gravierend an als im Bereich der anderen Befugnisse, einfach dahingehend, weil hier nicht in die Kernkompetenzen der Länder gleichermaßen eingegriffen würde, solange eine Erweiterung der Rückführungskompetenz dann letzten Endes beschränkt würde auf den konkreten Aufgabenbereich der Bundespolizei, auf konkrete letzten Endes Maßnahmen, die dann durchgeführt werden, bei denen wir dann letzten Endes die Erkenntnisse haben, damit wir dann einen weiteren Bruch der Zuständigkeiten auch vermeiden können. Das heißt, hier ist dieser große Leitsatz des Bundesverfassungsgerichts, den sonderpolizeilichen Charakter nicht anzutasten und keine Zentralbehörde zu schaffen, mit Befugnissen auszustatten, die dann in Konkurrenz zu den Ländern treten, nicht gleichermaßen zu befürchten. Das wäre also ein Punkt, den ich grundsätzlich als mit der Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts vereinbar sehen würde. Und dann würde ich gerne auch noch die Zeit nutzen und vor allem auf die Gefahrenbegriffe eingehen. Und ich glaube, da verbleibt uns auch noch ein wenig Zeit. Also zu den Gefahrenbegriffen. Grundsätzlich ist es erstmal ganz nett, dass die Gefahrenbegriffe definiert werden in 15 Absatz 2. Das wäre grundsätzlich wünschenswert. Der Gesetzentwurf selbst spricht von Transparenz. Die könnte ich damit erreichen, wenn ich dann Definitionen schaffen würde, die auch wirklich griffig wären, die bestimmbar wären. Daran scheitert es, und ich hatte das ganz kurz angedeutet, schon auch bei der erheblichen Gefahr, weil im Rahmen der erheblichen Gefahr selbst einfach keine greifbaren Kriterien gereicht werden. Es sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die kumuliert werden, schon innerhalb dieser Definition. Das Gleiche setzt sich in anderer Fasson fort im Rahmen der dringenden Gefahr, die sich aus erheblicher und gegenwärtiger Gefahr zusammensetzt. Das ist eine Begrifflichkeit, die dann aber im weiteren Entwurf nicht unbedingt durchgehalten wird, wenn dann nämlich die beiden Begriffe wieder als Voraussetzung einer anderen Maßnahme ins Feld geführt werden. Das heißt, hier ist auf Einheitlichkeit zu achten und auch auf klare Bestimmtheit der Normen. Besonders kritisch, und dafür haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, ist aber vor allem die drohende Gefahr. Die drohende Gefahr selbst wird mehrfach aufgegriffen, auch offen aufgegriffen. Die wird dann nicht definiert. Das ist nach der Systematik des Entwurfs auch erstmal zwingend, weil die drohende Gefahr nicht im Rahmen des 15.2 sämtliche Befugnisse letzten Endes gestatten kann. Trotzdem findet sie sich in dem Entwurf dann bei einzelnen Befugnissen. Das könnte man als transparent bezeichnen. Transparent ist es aber dann nicht, wenn wir in einigen Normen von der drohenden Gefahr sprechen, in anderen Normen dann letzten Endes nur die Voraussetzungen der drohenden Gefahr heranziehen. Die drohende Gefahr selbst, die ja in Anlehnung an ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts etabliert wurde, ist im Rahmen dieses Gesetzes sowieso schon mal nicht gleichermaßen heranzusehen wie im Rahmen des BKA-Gesetzes, aber da können wir vielleicht später noch mal drüber sprechen. Die drohende Gefahr birgt aber die große Gefahr, und die hängt fast allen Befugnisnormen, die neu geschaffen wurden, an, namentlich die Eingriffsvoraussetzungen enorm herabzusenken, in das Gefahrenvorfeld zu verlagern, damit die Gefahrenabwehr weitgehend zu verlassen und die drohende Gefahr birgt, und das hatte ich eingangs erwähnt, eine weitere Besonderheit, namentlich, dass die drohende Gefahr sich im Bayerischen Polizeiaufgabengesetz befindet. Das haben wir, glaube ich, alle mitbekommen, auch die Diskussionen darum haben wir mitbekommen. Es sind letztendlich das Verfahren anhängig vor dem Bundesverfassungsgericht, und das Bundesverfassungsgericht wird hier entscheiden. Nahe Zukunft, zumindest sieht es derzeit danach aus. Das heißt, wenn jetzt sämtliche Befugnisnormen, Telekommunikationsüberwachung und dergleichen, auf diese drohende Gefahr gestützt werden, birgt es die große Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht dann in einigen Monaten wirklich dafür sorgt, dass wir nochmal über dieses Gesetz sprechen müssen. Das heißt, wir versuchen in dem Punkt im Rahmen des Entwurfs möglichst weit die Grenzen des irgendwie Vertretbaren auszuloten, mit der großen Gefahr, dass das Bundesverfassungsgericht das dann anders sieht. Und dann ist sehr viel Arbeit umsonst gewesen. Und dann haben wir letzten Endes ein Kriterium im Gesetz, das für verfassungswidrig erachtet wird. Und dann sehe ich zahlreiche dieser Befugnisnormen als verfassungswidrig an. Und das wäre vermutlich nicht unbedingt sinnvoll. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Für die Linke ist niemand im Raum. Herr Ernst, Sie wären der Nächste.
Ja, herzlichen Dank an die Sachverständigen für Ihre Stellungnahmen. Meine Frage richtet sich an Herrn Professor Kelber. Herr Professor Kelber, Sie haben einmal die Kennzeichnungspflicht in Ihrer schriftlichen Stellungnahme noch mal angesprochen und von unangemessenen weiteren Ausnahmeregelungen gesprochen. Und zum Zweiten sprechen Sie darin, dass zahlreiche neue Befugnisse für Sicherheitsbehörden in diesem Gesetz enthalten werden, die aber nicht auf wissenschaftliche Evaluation der Sicherheitsgesetze und ihrer Auswirkungen zurückzuführen sind. Könnten Sie das noch mal erläutern? Auf was beziehen Sie sich da genau? Also wo, glauben Sie, müsste eigentlich eine Evaluation erforderlich sein, bevor man das in diesem Gesetz entsprechend so ändert, wie Sie es kritisiert haben?
Herr Professor Kelber, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Abgeordneter, für die Fragen. Bei der Kennzeichnungspflicht haben wir ja deutlich gemacht, dass es keine genuin datenschutzrechtliche Fragestellung ist, aber natürlich eine Kennzeichnungspflicht als Ergänzung von Dokumentation datenschutzrechtliche Kontrollen erleichtert. Wenn man sich für diesen Weg entscheidet, muss man dann natürlich die dafür bestehenden Ausnahmen möglichst eng halten. Schutzmechanismen wie zum Beispiel rollierende Kennzeichnung, aber natürlich genauso mit in den Blick nehmen. Bei den Fragen zusätzlicher Eingriffsbefugnisse haben wir diesen doppelten Weg. Erstens den allgemeinen Verfolgungsdruck. Also der Begriff hört sich natürlich jetzt noch mal schrecklicher an, als er ist. Also die Überlegung, weiß man eigentlich, wo ist man unbeobachtet, wo ist man beobachtet, wer bewertet nachher ein Verhalten, nach welchen Kriterien, menschlich per Maschine. Das ist die Frage der Überwachungsgesamtrechnung. Auf der anderen Seite haben wir seit spätestens 2001 eine Reaktion immer mit Ausweitung von Befugnissen auf Einzelfälle oder eine allgemeine Bedrohungslage zu reagieren, ohne dann ausreichend tatsächlich zu vergleichen, was ist mit der Maßnahme möglich gewesen? Was wäre ohne Maßnahme, aber anderen Ansätzen möglich gewesen? Wie umfangreich ist die Verwendung gewesen? Uns begegnet in der Kontrollpraxis durchaus auch Maßnahmen, die mit hohen Eingriffstiefen begonnen wurden, mit hohem Aufwand, bei dem wir aber, und das wird uns dann oft bestätigt, auch in Beratungs- und Kontrollgesprächen, der Einsatz in der Praxis eher wiederum gering ist im Vergleich mit anderen Maßnahmen. Sowas gehört in eine regelmäßige Evaluierung und möglichst dann natürlich auch die Selbstverpflichtung, die nächste Novellierung bitte auch erst nach der nächsten Evaluierung und nicht schon im Vorgriff darauf.
Herzlichen Dank. Dann sind wir in der zweiten Runde und weil wir gut in der Zeit sind, können wir weiterhin zwei Fragen zulassen. Für die SPD, Herr Hartmann.
Ja, ich würde wieder anfangen, Frau Vorsitzende, und dann würde Frau Martin fortsetzen. Zunächst mal möchte ich auf den Kollegen von der Union eingehen. Ich kann dieses Gejammer nicht mehr hören. Das gesamte Chaos haben wir an den Grenzen von der Union vorgefunden. Wir haben das Chaos in Europa vorgefunden. Das ist das Produkt von Angela Merkel und Horst Seehofer. Und das Produkt ist auch, dass sie das Bundespolizeigesetz nicht ins Gesetz gebracht haben. Und wenn Sie das hier zu einer vorverlagerten Aussprache über den Haushalt machen wollen, dann biete ich Ihnen was an. Wir ändern die Schuldenbremse in der Verfassung. Da brauchen wir auch die Unterstützung der Opposition dazu. Und das ist etwas, was Sie nicht hinbekommen haben. Aber das hier zu missbrauchen, wo es um ein Bundespolizeigesetz geht, das ist nicht in Ordnung. Und deswegen wollen wir jetzt zu unseren Fragen kommen, die Frau Martin stellt.
So. Dies vorausgeschickt würde ich gerne an den Bundespolizeibeauftragten, an Herrn Krötsch, zwei Fragen stellen. Auch nochmal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Aufgabe. Wir diskutieren hier, wie man gehört hat, sehr unterschiedlich über das Thema der Kontrollquittungen. Ist ja manchmal auch von Misstrauen und Kontrolle die Rede. Ich finde, man kann das Ganze auch unter den Gesichtspunkten der Bürgernähe und Transparenz sehen. Jetzt haben Sie ja auch in Ihrer Stellungnahme Ihre generelle Haltung dazu dargelegt. Es gibt aber auch Forderungen von Verbänden, die das Aushändigen der Kontrollquittung, so wie wir sie vorgesehen haben, für unzureichend finden und auch bei anderen Maßnahmen das fordern. Das würde mich zum einen interessieren, wie Sie diese Ausweitung beurteilen. Zum anderen war eben die Einschätzung von Herrn Tegertz ja auch, dass es ein zu bürokratischer Aufwand sei. Ich glaube, von 30 Minuten war die Rede gewesen, so einen Vorgang abzuschließen. Welche Erwartungen haben Sie denn an Kontrollquittungen in der Ausführung, in der Praxis? Sehr allgemein gefragt. Und eine weitere, andere Frage möchte ich gerne anschließen. Die Modernisierung des Bundespolizeigesetzes nach den 30 Jahren bringt ja zum einen neue Befugnisse für die Bundespolizei, haben wir schon diskutiert. Für uns ist aber wichtig, und ist auch die Frage an Sie, was tut denn das neue Bundespolizeigesetz in der jetzigen Form, um auch den Schutz für Polizistinnen und Polizisten zu verbessern? Also auch dort mehr Möglichkeiten von Räumlichkeiten angefangen bis hin auch zu technischen Möglichkeiten, um auch die Arbeit der Polizistinnen und Polizisten und ihren Schutz, und wir hören ja auch, dass es für mehr zu Angriffen kommt, also um dort auch für mehr Sicherheit im täglichen Polizeileben zu sorgen. Vielen Dank, Frau Vorsitzende.
Herr Krötsch, das waren jetzt so 2 bis 4 Fragen. Aber Sie kriegen das
Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für Ihre Fragen. Ich möchte vielleicht mit dem Thema Schutz anfangen. Sie haben gefragt, was das Gesetz hinsichtlich des Schutzes von PolizeibeamtInnen tun kann. Ich möchte dann sagen, Schutz ist dahingehend ein sehr, sehr weiter Begriff. Schutz fängt für mich schon mal bei Rechtssicherheit an, zu wissen, wo meine Grenzen sind, wie mein Rechtsrahmen exakt aussieht. Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Wenn Sie über Schutz reden, dann denke ich an die Einführung der Bodycams und die Debatte, die es im Vorfeld gab. Jetzt mit der Einführung der Überwachung von Gewahrsamsräumen glaube ich, dass auch eine Form von Schutz einhergeht. Aber wie gesagt, das ist ein weites Feld. Wenn man Schutz und Eigensicherung subsumiert, dann glaube ich sehr, dass das ein Thema ist, über was sich auch das Parlament sehr zeitnah noch mal Gedanken machen muss. Auf der einen Seite hat sich unsere Gesellschaft, und das korrespondiert mit Ihrer ersten Frage, dahingehend geändert, dass die Erwartungen auch an die Transparenz polizeilichen Handelns größer geworden sind, dass unsere Gesellschaft vielfältiger geworden ist und sich auch ein Rechtsrahmen, der für eine Polizeibehörde gilt, daran orientieren muss. Aber damit einher, wenn ich sage, unsere Gesellschaft hat sich geändert, geht auch das Thema oftmals verloren gegangener Respekt gegenüber Polizeibeamtinnen einher. Ich würde sogar sagen, in gleichem Maße. Für viele ist das Alltag geworden, dass man beschimpft, bespuckt oder Ähnliches wird. Das ist für diejenigen, die schon bei den Polizeien im Dienst sind, natürlich ein Problem. Der Gesetzgeber kann, der Bundesgesetzgeber kann das meiner Auffassung nach nur in Teilen regeln, weil es nicht immer eine Frage der Strafandrohung ist, sondern es ist eine Frage der Länder, Staatsanwaltschaften nicht zuletzt, dass das nicht eingestellt wird, wenn es zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kommt. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass die Bundespolizei und dass alle Sicherheitsbehörden auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber sein sollen. Damit geht auch sehr vieles einher, was moderne Arbeitszeitmodelle, was Bezahlung, all diese Dinge angeht. Aber damit geht auch einher, dass der Respekt gegenüber den RepräsentantInnen des Staates weiter hoch ist in unserem Land. Und auch das, finde ich, hat mit Schutz zu tun. Erlauben Sie mir noch zwei Sätze zum Thema Kontrollquittungen. Ich glaube das ganz und gar nicht, dass das auch nur ansatzweise so lange dauern muss, wie der Herr Teggertz das gesagt hat. Das hat die Gewerkschaft der Polizei in ihrer Stellungnahme etwas ausführlicher beschrieben, wie man sowas gestalten kann. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Das war sogar unter der Zeit, denn Sie hätten jetzt 4 Minuten gehabt, weil Sie hatten 2 Fragen bekommen. Ich dachte, hätte ich noch mal sagen sollen. Ne? Genau. Aber wir sind bei der Union und der zweiten Runde. Herr Brandt.
Ja, herzlichen Dank. Bevor ich meine 2 Fragen an die Sachverständigen richte, will ich auch noch Stellung nehmen wie die beiden Kollegen. Es spricht natürlich schon Bände, Herr Kollege Höferlin, dass wenn nach § 118 Bundesbeamtengesetz die Gewerkschaften eine vorgeschriebene Beteiligung der Spitzenorganisation der zuständigen Gewerkschaften einfach festgeschrieben sind, dass Sie hier kritisieren, dass wir die Betroffenen zuerst hier befragen, muss ich Ihnen sagen, das war kein Versehen, sondern es ist die Absicht, die Betroffenen zu hören. Zweite Bemerkung, die ich machen will, ich bin den Gewerkschaften ausdrücklich dankbar für ihre weitreichenden Stellungnahmen, sowohl schriftlich als auch hier in der Anhörung und auch in der Begleitung der parlamentarischen Arbeit. Und wenn sachliche Kritik, Herr Hartmann, jetzt als Jammern abqualifiziert wird, muss ich sagen, meine Bewertung dafür ist, das ist jämmerlich und abgehoben, solche Bewertungen vorzunehmen. Meine 2 Fragen an die Sachverständigen Thiel und Roman. Auch wenn es Ihnen nicht passt, wir entscheiden schon selbst, welche Fragen wir stellen. Sie brauchen das nicht ständig zu kommentieren. Meine Frage an den Sachverständigen Thiel im Bereich Gefahrenabwehr, es ist ja darüber gesprochen worden, gibt es neue Befugnisse? Mich interessiert, Sie haben das ja auch an einigen Stellen in der schriftlichen Stellungnahme angepackt. Sind die auf der Höhe der Zeit hinsichtlich der technischen Möglichkeiten, der verfassungsrechtlich auch zulässigen und polizeitaktisch notwendigen? Da gibt es das Thema Ermächtigungsgrundlage für Überwachung der Telekommunikation. Da gibt es das Thema, was dann auch fehlt. Auch das gehört ja hier in diese Beratung mit rein, nämlich die Quellen-TKÜ, die Online-Durchsuchung. Ich will aber auch ausdrücklich noch erwähnen, die Regelung zur automatisierten Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen. Da gibt es ja schon seit langer Zeit Pilotprojekte. Wir fangen ja nicht bei Null an. Und auch Regelungen, die auch hier zur Anhörung mit dazugehören, auch wenn sie am Ende im Gesetz über den unmittelbaren Zwang geregelt werden müssten, nämlich die Distanz-Elektroimpulsgeräte oder eben auch den finalen Rettungsschuss. Alles Punkte, die beide Gewerkschaften angesprochen haben, auch wenn die Ampel es nicht hören will. Und meine Frage an Herrn Dr. Roman ist, dass Sie uns vielleicht noch mal ausführen vor dem Hintergrund der Schleuserkriminalität, Haftzusicherung von Abschiebungen und die gegorene Zuständigkeit, dass Sie das auch noch mal ausführen, warum das notwendig ist im Bundespolizeigesetz.
Besten Dank. Dann zunächst Herr Thiel, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Brandt. Ihre Frage kann man relativ deutlich mit Nein beantworten. Der Entwurf bleibt deutlich hinter dem zurück, was verfassungsrechtlich zulässig wäre, was auf der Höhe der Zeit wäre, was wir schon in anderen Polizeigesetzen des Bundes, BKA-Gesetz und der Länder geregelt haben und was aus polizeipraktischer Sicht wünschenswert wäre. Es sind einige neue Befugnisse hineingekommen in den Gesetzentwurf. Ich habe das eben schon für durchaus sinnvoll erachtet. Aber es fehlt eben auch vieles. Und das Beispiel Quellen-TKÜ ist tatsächlich ein gutes. Wir haben die Möglichkeit, jetzt nach dem Entwurf die laufende Telekommunikation zu überwachen, also das tatsächliche Gespräch, was stattfindet, nicht aber die Überwachung von Telekommunikation vor der Verschlüsselung und nach der Wiederentschlüsselung, also Kommunikation etwa über Messenger-Dienste und dergleichen. Da ist für mich schlichtweg nicht nachvollziehbar, warum so etwas nicht geregelt wird. Für die Online-Durchsuchung gilt das Gleiche. Und da kann man ins Feld führen, dass man damit in die Nähe der Landespolizeien rückt. Diesen Einwand finde ich nicht überzeugend, weil wir ja eine klare Aufgabenbegrenzung haben. Und warum sollen wir nicht im Rahmen der Aufgabenbegrenzung auch das erforderliche Handwerkszeug schaffen. Das gilt dann auch für die Regelungen zum Zwang. Meines Erachtens greift dieser Entwurf nicht weit genug aus, weil verschiedene Folgeänderungen in anderen Gesetzen nicht vorgenommen werden, zum Beispiel im Gesetz über den unmittelbaren Zwang. Etwa die Einführung von Distanz-Elektroimpulsgeräten sollte erwogen werden. Das funktioniert in Nordrhein-Westfalen aus meiner Sicht bisher ganz gut, obwohl es da natürlich auch kritische Stimmen zu gibt. Und der finale Rettungsschuss, es ist erstaunlich, dass das Bundespolizeigesetz oder der Bund nahezu der einzige ist, der da noch keine verbindliche und detaillierte Regelung zugetroffen hat. Seit Jahrzehnten haben wir das in verschiedenen Landesregelungen normiert, weil viele Unklarheiten da bestanden haben. Und auch da würde ich sagen, bleibt der Entwurf doch hinter dem, was zu einem Standardprogramm eines Polizeigesetzes gehört, deutlich zurück. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Roman.
Ja, vielen Dank. Wir hatten am Wochenende, nach meiner Erinnerung, 5 solcher Fälle, wo wir im Bahnhofsbereich in den Großstädten Menschen antreffen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind. Mit Duldung und ohne Duldung. Soweit ich die Fälle in richtiger Erinnerung habe, haben wir in 4 Fällen von den 5 die Ausländerbehörde nicht erreicht. In einem Fall haben wir sie erreicht. In dem Fall, wo wir sie erreicht haben, war die Bitte, eine Anlaufbescheinigung auszustellen. In den 4 Fällen, wo wir sie nicht erreicht haben, haben wir natürlich uns mit der Landespolizei in Verbindung gesetzt. Die hat uns jeweils gebeten, eine Anlaufbescheinigung auszustellen. Was ich habe es ja eben im Statement gesagt, die Ausländerbehörden bleiben selbstverständlich zuständig. Selbstverständlich. Und wenn es wichtig ist, dass wir die Situation, wo wir eine Person haben in Gewahrsam, vor Ablauf des Folgetages einen richterlichen Beschluss haben. Wenn man hier nicht reingreift, was glauben Sie, wie die Motivation der Beamten draußen ist? Warum machen die das denn? Und wir haben mit Breitscheidplatz ein übles Beispiel. Und was Gesichtserkennung, Südkreuz war eben angesprochen, wir hatten 2017, 18 einen Pilot hier am Bahnhof Südkreuz mit 3 Gesichtserkennungssystemen. Wir hatten am Ende des Tages, wenn wir alle 3 zusammengestellt haben, eine Falscherkennungsquote von 0,3%. Das ist damals schon geeignet als Warnungsinstrument gewesen. Hier braucht man natürlich eine gesetzliche Grundlage. Das geht jetzt auf die Schnelle nicht. Das muss auch vorbereitet werden. Das ist mit Sicherheit nicht etwas für diesen Gesetzentwurf jetzt. Aber man kann das auch befristen und auf ein oder 2 Bahnhöfe und einen Flughafen beschränken. Und dann macht mal einen gesetzlichen Test, wie das geht. Das ist ein unglaublich effektives Instrument. Und Personen, die nicht erkannt werden, werden auch nicht gespeichert. Das ist minimalinvasiv, würde ich das nennen. Die Personen werden überhaupt nicht angegangen ansonsten. Und man kann es beschränken auf Leute, die wegen Totschlags- und Tötungsdelikten gesucht werden, kann man auch beschränken, und von mir aus Kinderpornografie, dann fängt man damit mal an.
Vielen Dank, vielen Dank, Herr Roman. Herr Emmerich, bitteschön.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe auch noch mal 2 Fragen an 2 Sachverständige. Zunächst an Sie, Herr Aden. Nochmal zum Thema Kontrollquittung. Sie haben in Ihrer Stellungnahme auch ausgeführt, dass Sie da auch ein spannendes Projekt erarbeitet zu haben, wie das auch dann effektiv umgesetzt werden kann. Können Sie dazu mal was sagen, was da wie so eine praktische Umsetzung aussehen kann, wie damit auch kein Bürokratieaufwand entsteht? Und dann hätte ich auch noch eine Frage an Sie, Herr Professor Kelber. Denn wir haben jetzt ja auch vielfach gehört, dass es ja auch weitere Eingriffsbefugnisse durchaus gibt. Das ist natürlich ein Stück weit misslich vor dem Hintergrund dessen, dass wir ja die Überwachungsgesamtrechnung noch gar nicht vorliegen haben und weitere Eingriffsbefugnisse erarbeitet werden. Trotzdem noch mal die Frage auch in diese Richtung. Sie haben schon ein bisschen ausgeführt, wo Nachsteuerungsbedarf auch Bedarf besteht bei den neuen Eingriffsbefugnissen. Jetzt wurde hier auch vielfach noch mal gesagt, dass die Quellen-TKÜ oder auch die Online-Durchsuchung in dem Entwurf vermisst wird. Können Sie noch mal sagen, warum das aber richtig ist und warum die Einführung dessen im Gegenteil sehr bedenklich wäre mit Blick auf das Recht auf informationelle Selbstbestimmung?
Herr Aden, bitte schön.
Ja, vielen Dank, sehr gerne. Wir haben in einem Forschungsprojekt zusammen mit der Forschungsabteilung der Bundesdruckerei ein Konzept entwickelt,
indem wir eine elektronische Form der Kontrollquittung konzipiert haben. Das ist tatsächlich sehr unaufwendig und vor allem auch sehr datensparsam. Denn es ist ja auch die Frage, wozu muss man dann eigentlich so eine Kontrolle, wenn es keinen sonstigen Anlass gibt, überhaupt in das Vorgangsbearbeitungssystem überführen. Da gibt es eigentlich gar keinen Grund dafür. Und das Konzept, das wir entwickelt haben, geht genau den umgekehrten Weg, nämlich die Daten laufen auf einen neutralen Server und dort können Betroffene sie abrufen. Es wäre sicherlich auch denkbar, dass dann zu Führungszwecken, aber auch zu Kontrollzwecken etwa Führungskräfte, aber auch die Polizeibeauftragten auf die statistischen Daten Zugriff bekommen, also auf die aggregierten statistischen Daten und nicht auf die Einzelfälle. Und dann können die Einzelnen entscheiden, die dafür dann einen Code bekommen und das entsprechend abrufen können, was da an Daten hinterlegt ist. Die können dann entscheiden, ob sie weitere Schritte einleiten wollen.
Danke, Herr Professor Kälber.
Vielen Dank. In der Tat, die Fragestellungen, welche Ermittlungsmaßnahmen, Eingriffsbefugnisse der Bundespolizei gegeben werden können, die auch andere Sicherheitsbehörden haben, stellt sich aus unserer Sicht erstens die Frage, sind sie für die spezifischen Aufgabenstellungen der Bundespolizei notwendig und verhältnismäßig? Die Verhältnismäßigkeit ist ja immer noch eine Frage, die zusätzlich gestellt werden muss. Bei Quellen TKÜ und Online-Durchsuchungen gilt halt, dass bei allem Euphemismus der Bezeichnung es Maßnahmen sind, die, um das zu gewährleisten, was ihr Ziel ist, tiefer in die Systeme einsteigen müssen als zum Beispiel bei einer Überprüfung, Überwachung einer direkt bestehenden Telekommunikation und die Abgrenzung dann auch auf Geräten zu sonstigen Inhalten, auch gerade zum Kernbereich privater Lebensgestaltung, nach wie vor schwierig bleibt. Deswegen müssen Sie unbedingt auf den unbedingt notwendigen Bereich beschränkt bleiben. Den sehen wir hier nicht als gegeben an. Es ist ein sehr tiefer Grundrechtseingriff, einfach technisch damit verbunden. Denn darüber müssen wir uns auch immer unterhalten. Es gibt sowohl die rechtliche als die technische Betrachtung. Und da sieht dann die Welt in der Praxis etwas anders aus als in netten Werbezahlen, die man genannt bekommt.
Vielen Dank, Herr Janich.
Ja, vielen Dank. Ich hätte hier noch sehr viele Fragen, aber wir müssen uns ja gewohnt kurz halten. Aus dem Grund meine Frage an Herrn Dr. Roman als Arbeitgeber und meine zweite Frage dann an Herrn Teggertz als Vertreter der Arbeitnehmer. Es geht um die Durchsuchung und körperliche Untersuchung von Personen, Entnahme von Blutproben. Laut Paragraf 65 Absatz 4 dürfen Personen nur gleichen Geschlechts durchsucht werden, beziehungsweise von Ärzten oder Ärztinnen. Soweit, so gut, so kennen wir das. In der Folge steht hier dann noch, bei berechtigtem Interesse soll insbesondere bei trans- und intergeschlechtlichen Personen sowie nicht-binären Personen dem Wunsch, die Durchsuchung einer Person bestimmten Geschlechts zu übertragen, entsprochen werden. Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben hier bei der Durchsuchung auch im Absatz 1, Personen dürfen durchsucht werden, wenn laut Punkt 3 sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand und sonst in hilfloser Lage befinden. Wir haben ansonsten aber auch noch sonst sehr undefinierte Voraussetzungen für diese Durchsuchungsvoraussetzung. Meine Frage an Sie, Herr Roman, haben Sie als Arbeitgeber zum Schutz der Beamten schon Regelungen getroffen, wie sich Beamte verhalten sollen, wenn sie Menschen durchsuchen, insbesondere mit dem Hintergrund, dass dort eventuell dann jemand auch sein Geschlecht vielleicht noch anders angeben könnte, beziehungsweise dort, wie werden sich die Beamten verhalten, wenn dort ein als Mann geborener sich dann als Frau identifiziert? Und wie soll dann die Durchsuchung erfolgen? Gibt es da schon entsprechende Ausarbeitung, wie Sie das entsprechend gestalten möchten? Und natürlich auch an Sie, Herr Teggertz, in der Vertretung als Arbeitnehmer Interessen, dass Sie mir vielleicht dort auch nochmal Antwort geben können. Vielen Dank.
Herr Dr. Roman.
Ja, vielen Dank, lieber Herr Lange. Ich bin Arbeitnehmer beim Bund und kein Arbeitgeber, das nur mal voraus. Also bei der Situation, die Sie geschildert haben, sehe ich ehrlich gesagt kein Problem. Auch im 65.1 nicht und auch in Ziffer 3 nicht, weil das erstens im Gang und Gäbe schon ist. Zweitens, wir ausreichend Geschlechter, beide Geschlechter in Uniform haben, die auch am Flughafen oder aber auch an der Grenze bei Kontrollen diese Kontrollen da wahrnehmen können. Ich habe also aus dem Inneren der Organisation noch keine Skepsis gehört. Und ich gehe mal davon aus, dass bei einer Durchsuchung zwischen Wahlrecht oder dem biologischen Geschlecht sehr wohl differenziert werden kann. Beide Optionen sehe ich dafür möglich.
Vielen Dank, Herr Teckertz.
Also ich fasse mich kurz und muss mich tatsächlich den Worten anschließen. Es gibt, oder mir zumindest nicht bekannt, dass es in der Praxis da bisher Probleme gegeben hat, weil in solchen Fällen dann immer durch den Betroffenen oder der Betroffenen selber bestimmt wird, welches Geschlecht dort ist. Und richtig, wie Herr Präsident Dr. Roman sagt, sind ausreichend uniformierte weibliche und auch männliche Kolleginnen und Kollegen dabei vor Ort.
Vielen Dank dafür, Herr Höferlin.
Danke, Frau Vorsitzende. Ich habe eine Frage an den Sachverständigen Dr. Ruppert und dann noch eine Frage an den Bundesdatenschutzbeauftragten, Herrn Professor Kelber. Die erste Frage an Herrn Dr. Ruppert. Es geht um die Frage von neuen Befugnissen bei der Bundespolizei. Da wird viel drüber gesprochen. Bei welchen konkreten Befugnissen sehen Sie den Handlungsbedarf im Zusammenhang mit sonderpolizeilichem Charakter der Bundespolizei? Sie haben ja da vorhin, oder es ist auch mehrfach angeklungen, die Frage der Abgrenzung zu Befugnissen der Länderpolizeien. Mich würde insbesondere die Befugnisse interessieren, Überwachung der Telekommunikation, also Paragraph 40, Erhebung von Verkehrs- und Nutzungsdaten, 25, Identifizierung, Lokalisierung von Mobilfunkendgeräten, 41 und die Meldeauflagen, 29. Die zweite Frage geht an Herrn Professor Kelber. Nachdem jetzt mehrfach das Thema Gesichtserkennung angeklungen ist, hätte ich gerne von Ihnen noch mal eine Einschätzung. Herr Dr. Roman sagte gerade, das getestete System hätte eine Fehlerkennungsrate von nur 0,3%. Am Berliner Hauptbahnhof gibt es ungefähr 330.000 Gäste pro Tag. Das wären also knapp 1.000 falsch erkannte Personen am Tag, 365.000 falsch erkannte Personen im Jahr nur am Berliner Hauptbahnhof. Man kann das jetzt hochrechnen auf, ich glaube, es sind so 1,8 Milliarden Bahngäste, die es im Jahr gibt in ganz Deutschland. Man wird sie auf allen Bahnhöfen installieren. Wie sieht denn Ihre datenschutzrechtliche Einschätzung bei einer Datenfehlerkennung von nur 0,3% aus?
Herr Ruppert, bitte.
Ja, also Handlungsbedarf besteht tatsächlich insgesamt bei sehr vielen der Befugnisse. Konkret auf die Frage gemünzt ist es tatsächlich auch so, dass einige Befugnisse im Rahmen des Entwurfs nochmal die von Herrn Thiel auch angesprochene Beschränkung auf den Aufgabenbereich aufweisen, nochmal im Wortlaut der Norm, andere nicht. Wenn wir in Paragraph 40 blicken, ist das zum Beispiel wieder nicht der Fall. Das heißt, hier wäre eine einheitliche Linie schon deshalb wünschenswert, damit man auch im Gesetz eine klare Struktur hat und auch erkennen kann, welche Normen richten sich denn jetzt wie weit? Denn wenn ich in Paragraph 40 in die Telekommunikationsüberwachung hineinschaue, spricht er erstmal über die Abwehr von Gefahren. Der Anwendungsbereich ist dann in Verbindung mit der Herabsenkung der Eingriffsschwellen sehr weit und doch auch recht unbegrenzt, was vielleicht auch daran liegt, dass man sich da an anderen Vorschriften orientiert hat. Und das ist etwas, was sich sehr weit durch das Gesetz zieht, insbesondere durch die neuen Befugnisnormen, dass da eine sehr uneinheitliche Linie gewählt wurde, dass da keine klare Beschränkung herrscht. Und das Ganze ist auch an anderen Punkten so weit, wenn wir zum Beispiel über den Einsatz technischer Mittel gegen unbemannte Fahrzeugsysteme sprechen, dass sich hier eigentlich wahllos auch Befugnisnormen auf den gesamten Aufgabenzuständigkeitsbereich erstrecken oder noch darüber hinausgehen, also auch keine örtlichen Grenzen kennen, dass hier quasi der Abschuss dann unbemannte Fahrzeugsysteme letzten Endes weitgehend dann in die Hände der Bundespolizei gelegt werden und damit eine deutliche Überschneidung schon in örtlicher Hinsicht letzten Endes geschaffen wird. Aber auch die Befugnisse überlappen dann hier. Das heißt, da muss dann im Endeffekt von vornherein schon klar sein, wer wann wie zuständig ist. Und wir haben auch heute sehr häufig gehört, man soll sich an dem orientieren, was technisch möglich ist. Das ist natürlich wünschenswert aus Sicht der Ausführenden. Das ist aber nicht unbedingt das, was verfassungsrechtlich geboten ist. Denn in dem Moment, in dem der Gesetzesentwurf wenig zur Erforderlichkeit der konkreten Norm ausführt und nur darauf hinweist, dass, und auch hier kommen wir zur Telekommunikationsüberwachung, zieht sich aber durch viele Normen hindurch, dass es wünschenswert, schön wäre, Erkenntnislücken zu schließen, dann ist hier dieser Punkt der Erforderlichkeit noch nicht hinreichend dargelegt, insbesondere auch in Abgrenzung zu den Landespolizeien. Und das ist ein Punkt, den man noch angehen sollte und sich da klar fragen würde, nicht nur, was wünschen wir, sondern was brauchen wir wirklich, was die Landespolizei nicht leisten kann und nicht im Rahmen ihrer Zuständigkeit auch zu leisten hat.
Herr Professor Kerber.
Vielen Dank. Bei der biometrischen Erkennung sind ja sehr viele unterschiedliche Lösungswege übrigens auch mit zu vergleichen. Das, was schon gang und gäbe ist, ist ein Verdächtiger die Person, die ich dachte. Ich habe sichergestelltes Videomaterial. Ist das jemand, den wir schon kennen? Bis hin zu Fragestellungen, die politisch geklärt werden müssen. Möchte ich Verdächtige in einer Sammlung von Fotos, die illegal beschafft wurden, durch ein Privatunternehmen identifizieren? Bei der biometrischen Fernerkennung in Echtzeit, wie bei den Pilotprojekten, gilt ein Satz, den ein weiser Mensch gesagt hat, jeglicher Überwachungswunsch kann nicht die Naturgesetze der Mathematik schlagen. Es gibt natürlich schrittweise Weiterentwicklungen der Technologie, trotzdem bleibt gewisse Probleme. Die 0,3% sind benannt worden. Die sind in dem Testversuch erreicht worden durch die Kombination mehrerer Maßnahmen, die auf der anderen Seite wiederum die Erkennungsqualität dann reduzieren würde. Man kriegt nämlich nie das Beste aus zwei Welten, sondern es ist immer ein Abgleich. Und die 0,3 sind erstmal von der Aussagekraft her null wert, weil es in der Tat mit der absoluten Menge zu tun hat und dann auch noch zwischen dem Verhältnis der Unbetroffenen und derjenigen, die man eigentlich kriegen will. Jetzt sind ja die Mörder und Terroristen auch nicht alle völlig davon frei, sich zu tarnen. Das heißt, es ist davon nicht auszugehen, dass in einem Südkreuz zum Beispiel täglich 1.000 Mörder oder Terroristen durchlaufen, sondern wahrscheinlich eher einer oder zehn, wenn man richtig Glück hätte bei der Sache, eher einer. Und dann hieße einer an dem Tag, dass 99 von 100 Zugriffen der Polizei nicht Verdächtige erreichen würden an einem solchen Tag, wenn nicht noch mehr. Das wäre natürlich von der Ressourcenseite, von der Frage, wie Menschen diese repressiven Maßnahmen wahrnehmen würden, schwierig. Und dann kommt noch dazu, meine Damen und Herren Abgeordnete, die 0,3% sind nicht gleich verteilt, sondern für Menschen mit hellen Hautfarben, höheren Alters und identifizierbaren Haaransatz ist es eine sehr niedrige Quote für zum Beispiel junge Frauen, auch für junge Männer mit gleichartigeren Haaransatz und dunklerer Hautfarben ist die Nichterkennungsquote ein Mehrfaches. Das heißt auch noch ein Diskriminierungsproblem mit innen. Wir halten es auch neben der rechtlichen Frage für technisch nach wie vor nicht geeignet.
Ich hätte nie gedacht, dass ich noch was über Haare lernen würde bei dieser Anhörung. Vielen Dank dafür. Herr Ernst, haben Sie noch eine Frage?
Ja, ich würde gerne noch mal die Kontrollquittungen aufgreifen. Jetzt haben wir gehört, Herr Decker hat sich übrigens volles Verständnis für die Frage der adäquaten Ausstattung der Polizei. Das wollte ich hier noch mal anmerken. Aber Sie haben ja nun einige Kritik daran geübt und insbesondere auf das Finanzielle hingewiesen. Jetzt haben wir von Herrn Professor Aden gehört, da gäbe es Möglichkeiten, wie man das Problem vielleicht reduzieren könnte. Und wir haben ja andererseits auch darauf hingewiesen, dass wir eine bestimmte Anforderung auch der Bevölkerung haben, was bei uns so passiert. Wenn Sie das im Zusammenhang sehen, ist dann wirklich so, dass diese Kontrollquittungen ein wirkliches Problem sind oder ist es eher ein Problem, das man vernachlässigen könnte?
Bitte schön, Herr Tegatz.
Also zunächst mal ausdrücklichen Dank nochmal für die Frage. Da kann ich nämlich noch einiges in die richtige Richtung bringen, was hier vielleicht in der Debatte ein bisschen schiefgelaufen ist. Selbstverständlich ist die Polizei gehalten, jede Maßnahme, die getroffen wird, und zwar jede, und wenn es eine Befragung ist, natürlich zu verakten und das logischerweise auch im entsprechenden Vorgangsbearbeitungsprogramm. Insbesondere im Falle einer möglichen Kontrollquittung, die ja auf Verlangen ausgestellt werden kann und soll, kann man eigentlich davon ausgehen, dass
dieser Befragung oder Kontrolle ein gewisser Sachverhalt vorausgegangen ist. Also die Routinebefragung in den öffentlichen Verkehrsmitteln wird in aller Regel nicht dazu führen, da bin ich auch von überzeugt, dass jetzt eine Kontrollquittung verlangt wird. Also immer dann, wenn eine Kontrollquittung verlangt wird, kann man unterstellen, dass ein bestimmter Sachverhalt vorausgegangen ist. So. Und dann kann man auch nur jedem Kollegen und jeder Kollegin dringend raten, diesen Vorgang sehr nachhaltig im Vorgangsbearbeitungssystem zu hinterlegen, und zwar auch sehr gründlich. Und daher kommt auch meine These, dass diese Erfassung dann wenigstens 30 Minuten dauern wird. Denn die Kolleginnen und Kollegen müssen sich ja unter Umständen auch noch mal Monate später an diesem Sachverhalt erinnern, wenn nämlich unter Umständen Herr Grütsch in seiner neuen Funktion als Polizeibeauftragter mit so einem Sachverhalt konfrontiert wird. Dann müssen meine Kolleginnen und Kollegen natürlich irgendwo recherchieren können und nachhalten können, warum völlig rechtmäßig so eine Befragung dann durchgeführt werden kann. Deshalb mein Zeitansatz von den 30 Minuten. Im Übrigen hatten wir auch vor nicht ganz 30 Jahren sogenannte Kfz-Kontrollmeldungen an den Grenzübergängen, als Deutschland noch von Schengen-Staaten umgeben war. Da haben nämlich meine Kolleginnen und Kollegen eine sogenannte Kfz-Kontrollmeldung geschrieben, immer dann, wenn der Verdacht bestand, dass ein Auto unter Umständen gestohlen war bei der Ausreise, aber die Fahndung noch nicht aktuell war. Und selbst das wurde selbstverständlich in der damaligen Vorgangsbearbeitung nachgehalten. Gibt es nicht mehr, dank Schengen, aber das vielleicht noch mal zum Verständnis.
Sehr herzlichen Dank. Damit sind wir am Ende auch der zweiten Fraktionsrunde. Für eine dritte werden wir keine Zeit haben. Insofern bedanke ich mich herzlich bei unseren.
Wir haben ja schon noch ein bisschen Zeit, Frau Vorsitzende.
Wir müssen ja eine ganze Runde noch mal schaffen.
Und ja, also wir haben vereinbart, dass die großen Fraktionen dann halt eben zwei Fragen mehr haben. Also das ist ja durchaus nichts Ungewöhnliches.
Ich kenne die Vereinbarung nicht und hatte ja am Anfang darauf hingewiesen, wie wir es haben, wie wir verfahren wollen. Da gab es keinen Widerspruch. Wir können das alles noch mal aufmachen, aber ich glaube, es macht jetzt wenig Sinn.
Nee,
Sie wollen jetzt zum Verfahren reden, Herr Emmerich?
Ja, dann.
Bitte.
Also. Nee. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Entschuldigen Sie, ich kann mich an keine Verabredung erinnern, nach der große Fraktionen dann noch mal fragen dürfen, wenn noch 5 Minuten übrig sind oder 10 Minuten. Deswegen sehe ich keinen Grund, das jetzt zu tun. Frau Vorsitzende.
Bitte schön, Herr Hartmann.
So ich den Sachverhalt erinnere, haben Sie die Spielregeln hier erläutert und die sahen vor 2 Fraktionsrunden, die wir machen wollen. Und das, die ist abgelaufen. Das sage ich jetzt auch als Vertreter der großen Fraktion. Ich finde, man sollte das am Eingang vereinbaren, dass dann, solange die Zeit dauert, dann bis 13.30 Uhr wäre. Ansonsten sage ich Ihnen, Herr Kollege Oster, wir haben mitnichten weitergehende Regelung außer dieser getroffen, dass wir das zu Angangs der Sachverständigenanhörung klären. Ich bin umgekehrt auch der Frau Präsidentin, Vizepräsidentin des Bundestages dankbar, dass sie diese Anhörung heute durchführt. Und wir sollten jetzt nicht suggerieren, als ob es da eine geübte Praxis gäbe.
Also, gut, wenn ich das noch sagen darf, es wäre wünschenswert, wenn man die Zeit, die wir uns selbst einräumen, auch vollständig ausnutzt. Wir haben wirklich hervorragende Sachverständige hier heute. Ich bedauere sehr, dass es dann keine weiteren Möglichkeiten gibt, da noch Fragen zu. Ich kann das nachvollziehen, dass Sie das nicht möchten, aber ich hätte es gerne gemacht.
Gut, wir haben in der Tat hervorragende Sachverständige hier und bei denen will ich mich ausdrücklich bedanken, sowohl für Ihre Zeit als auch für Ihre Expertise. Das hat uns, glaube ich, als Ausschuss einen deutlichen Schritt weitergebracht. Sie können sich sicher sein, dass wir die Ergebnisse selbstverständlich auswerten werden und dass die in unsere Arbeit einfließen. Insofern bedanke ich mich sowohl bei den Zugeschalteten als auch bei denen hier und im Übrigen auch bei den Kolleginnen und Kollegen. Im Vergleich zu manchem Innenausschuss waren wir heute relativ friedlich miteinander. Auch das ist eine große Freude. Genießen Sie den restlichen Tag und die gewonnenen Einsichten. Ich beende diese Sitzung. Herzlichen Dank.